Hallo zusammen aus unserem Enjoy Your Bike, Triathlon-Studio hätte ich jetzt fast gesagt, aus unserem Podcast-Studio. Neben mir sitzt Christian Haupt, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Triathlet hier, Lokalmatador aus Hannover und ich bin Ingo Quendler. Mich kennt er ja schon und heute mal eine etwas andere Folge. Wir haben jetzt hier einen Profi-Triathleten sitzen, den ich einfach mal so ganz locker versuchen werde zu interviewen. Und gerade eben ist uns aufgefallen, dass das ja auch ganz gut in die Zeit passt, weil nächstes Wochenende ist Hawaii.
Genau, ja.
Also auf der einen Seite glaube ich ganz gut, dass es in die Zeit passt, auf der anderen Seite ganz blöd, dass du jetzt wahrscheinlich hier sitzt. Bist du ein bisschen wehmütig, dass du da dieses Jahr nicht dabei bist?
Ja klar, also ich meine, Hawaii ist für jeden Sportler oder für jeden Triathleten der Traum und da möchte man am liebsten natürlich jedes Jahr dabei sein. Ja, ich hatte meine große Chance letztes Jahr, ist leider ein bisschen pannenmäßig in die Hose gegangen.
Okay, das heißt, wir können es ja schon mal vorwegnehmen, du warst ja schon auf Hawaii und warst dort auch schon Weltmeister in der Altersklasse, also Age Group auf Neudeutsch. Das heißt, warst da schon sehr erfolgreich und jetzt im Profizirkus ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, sich da zu qualifizieren als jetzt im Age Group Bereich, ne?
Ja, also es gibt halt insgesamt nur bis zu 60 Plätze im Profifeld und wenn man dann überlegt, allein in Frankfurt, wie viele Plätze es für Age-Grouper gibt, klar, muss man natürlich dann in der richtigen Altersklasse sein, dass da viele Slots hinrollen und aber das zeigt schon, dass es deutlich schwerer ist. Also dem Grunde nach kann man sagen, wenn man nicht gerade bei einer Kontinentalmeisterschaft startet, muss man ein Rennen gewinnen, um sicher dabei zu sein.
Okay. Das ist ja krass. Also ich glaube, in Frankfurt war doch irgendwie dieser Vorteil, dass 4-3 schon qualifiziert waren und dass man als Vierter noch reinkam.
Genau, ja. Also da waren Sebastian Kienle, Patrick Lange und Frodo am Start.
Ja.
Und die Weltmeister der letzten 5 Jahre haben automatisch noch ein Startrecht dann für Hawaii. Sie müssen halt eine Langdistanz ins Ziel bringen. Und das war ja relativ klar, dass die das schaffen. Und dann sind die anderen Plätze so gesehen, wie bei den Age-Groupern, wie man es da auch kennt, runtergerollt. Und früher, bis vor 2 Jahren, gab es noch eine Weltrangliste. Die ist abgeschafft worden zugunsten dieses Slots-Prinzips, was mit von den Age-Groupern auch dann vergleichbar ist.
Aber das ist doch tatsächlich jetzt seit 1-2 Jahren neu irgendwie. Das heißt, für dich ist es nachteilig stehst du dem kritisch gegenüber oder ist das völlig egal, weil es einfach eine Regel ist?
Also erstmal ist es eine Regel, die nehme ich an, ne? So wie die Windschattenregel, ob das jetzt 12 oder 20 Meter sind, man muss im Wettkampf damit klarkommen, solange die Regel besteht und sicherlich, also die alte Regel über Weltranglistenpunkte, wie man das, sag ich mal, vom Tennis kennt, das hätte schon so ein Athlet wie mich ein bisschen begünstigt. Also jetzt halt einen zu gewinnen ist schon deutlich schwerer als, sag ich mal, bei 3 Langdistanzen sich gut zu platzieren und dann genug Punkte zu haben und dadurch zu starten.
Ach, okay. Ja, und das
man muss natürlich auch sagen, wenn man dann in einem Rennen wie Kanada einen Sanders vor sich hat, das macht es dann nicht unbedingt einfacher, gegen den zu gewinnen. Ne? Also das wäre dann schon einfacher, sag ich mal, 2-3 Mal unter die Top 5 zu kommen und dann genug Punkte in der Weltrangliste zu haben.
Okay,
aber wie gesagt, das System ist so, man muss es annehmen und wahrscheinlich dann auch mal zur richtigen Zeit da sein und dann zuschlagen.
Oh ja, ja, klar, okay, ja gut, das ist natürlich auch ein Anreiz, aber war dir das schon klar, als du Profi geworden bist, dass das so kommt oder war das damals noch anders?
Also es war klar, dass das kommt, es ist dann genau eingeführt worden, als ich mich dafür entschieden habe, Profi zu werden. Und insofern wusste ich, worauf ich mich einlasse. Also ich kann mich jetzt nicht drüber beschweren, dass ich quasi irgendwann die Regularien da geändert haben, sondern da, sag ich mal, ist es für mich von vornherein genauso das Thema gewesen, wie es jetzt ist.
Und die Intention dahinter, weiß man, was die Intention ist, um das Feld noch stärker zu machen, da nur die Gewinner am Start stehen zu haben oder wie?
Genau, also die Idee dahinter ist, dass derjenige, der einen Ironman gewinnt, auf jeden Fall auch auf Hawaii dabei sein soll, egal, sag ich mal, was ihm dann passiert. Also es gibt ja immer so ein Zeitfenster, das läuft vom letzten Augustwochenende. Da ist dann das letzte Quali-Rennen für das Hawaii für dieses Jahr und dann öffnet so gesehen das Hawaii-Fenster nächstes Jahr und klar, wenn da jetzt einer ist, so ein bisschen, Laura Philipp hat das Schicksal so ein bisschen ereilt gehabt, hätte man fast gedacht, dass die im Herbst in Barcelona ihren Slot geholt hat und dann erstmal lange verletzt war, dann darf die natürlich starten und
Das heißt,
sag ich mal, ein anderer, der vielleicht dann besser wäre, nicht. Aber jetzt muss man ja sagen, Laura Philipp ist schon ja verdammt fit. Also die,
ja, ja, die hat Glück gehabt. Ne? Das, jetzt, ja, ja, das, das heißt aber, dass du, dass es damals so war, du konntest einen Ironman gewinnen und bist trotzdem nicht nach Hawaii gekommen, wenn du zu wenig sonst Punkte gesammelt hast.
Genau, ja.
Okay.
Aber das, sag ich mal, in den Vorjahren war es halt einfacher, wenn einer verletzt war und dann gesagt hat, hey, ich kann nicht starten, dann rutschte der halt, also na, da hat der
gab's Nachrücker geschickt
und dann rutschte der Nächste auf der Weltrangliste nach. Das ist jetzt halt, also wüsste ich nicht, wie das jetzt funktioniert.
Ja, das habe ich auch im Amateurbereich schon gehört vom Kunden von uns, der auch gesagt hat, naja, es gibt ja Leute, die holen sich diesen Slot ab und starten nicht. Dann wird aber nicht der Nächste mehr gefragt. Das ist dann vorbei, glaube ich. Ne? Ja, entweder du kriegst diese Münze da, um zu starten als Age-Group oder halt nicht. Ne?
Genau, also das ist so. Also
ja, gut.
Ein Nachrückerverfahren, da gibt es nicht. Dann müsste man natürlich auch die Wettkämpfe da irgendwie so ein bisschen gewichten. Also sagen, weiß nicht, Frankfurt ist größer als Hamburg an Starterzahlen. Also mir würde da jetzt auch kein gutes System einfallen, wo man sich nicht richtig Kritik aufziehen würde als Ironman. Ja, insofern kann ich das ein bisschen verstehen.
Dann müsstest du jetzt aber als jemand, der gegen Sanders und Co. momentan wahrscheinlich noch nicht gewinnen kann oder konnte bisher, dir dann die Rennen suchen, wo dann guckst, dass das Startfeld vielleicht dann entspannter ist oder wie macht man das?
Ja, so ein bisschen Taktik ist schon mit dabei. Also man hat ja gesehen, wie arg heftig das Feld in Frankfurt dieses Jahr besetzt war, gerade aus der zweiten Reihe. Also die allererste Reihe, ne?
Ja, ja, die ersten drei standen fest sozusagen, ne? Fast.
Genau, ja. Ja. Und wenn sich dann Joe Skipper als Tourist bezeichnet, der dieses Jahr auch schon oder jede Menge Langdistanzsiege überhaupt hat und auch jede Menge Ironman-Rennen schon gewonnen hat, ja, wenn der sich als Tourist bezeichnet, dann weiß man, was in Frankfurt alles am Start war dieses Jahr.
Okay, krass. Naja, fangen wir mal an jetzt hier überhaupt. Da haben wir ja schon das Thema Hawaii und schon die ersten Erfolge vorweggenommen. Jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Dann googelt man dich und sieht deine Webseite, sogar einen Wikipedia-Eintrag. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Und du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ihn nicht selber geschrieben.
Nee. Er war auf einmal irgendwann da. Also.
Ja, und dann sieht man halt, dass du seit 2018, glaube ich, ins Profifeld gewechselt bist. Und damals mit 38 Jahren Profi geworden bist, wo ja viele an ihr Karriereende denken, in Anführungsstrichen, glaube ich, im Langdistanzbereich vielleicht ein bisschen später, aber es ist ja schon so, dass du da eingestiegen bist. Jetzt einfach mal die Geschichte, weil ich habe da gelesen, dass du auch schon mal ja fast Mountainbike-Profi warst in der Jugend und dann zum Duathlon irgendwie ein paar Jahre später nach Pausen gewechselt hast und wohl auch ja eine ziemliche Verletzungsodyssee dahinter dir hattest scheinbar, wo du zumindest jahrelang raus gewesen bist. Ja, erzähl mal, wie ist denn das damals so geworden? Das heißt, du warst dem Leistungssport, hattest du in der Jugend dann schon gemacht irgendwie?
Ja, also ich war in der Jugend Mountainbiker, war da auch im Niedersachsen-Kader und auch Landesmeister, Vize-Landesmeister und Vize-Norddeutscher Meister und so. Und ja, dann das war alles im jüngeren Jahrgang und jeder weiß mal, dass im jüngeren Jahrgang es schon schwierig ist, solche Ergebnisse erstmal zu erzielen. Und dann sollte die Saison so richtig losgehen im Jahr drauf und dann habe ich mit, damals bei der Berufsschule gab es eine Basketball-AG und da haben wir dann einfach mal so nach der Schule Basketball gespielt und dann habe ich auf einmal so ein Stechen in der Lunge gehabt und konnte mir gar nicht erklären, woher das kam und das war ja schon ein richtig massiver Schmerz. Da habe ich schon gesagt, ja, sollen wir nicht zum Arzt fahren und so. Ich sag so, nee, geht schon, morgen ist alles wieder in Ordnung. Ende vom Lied war, dass ich mir dann die Lunge gerissen hatte und erstmal überhaupt an dem Tag eine ganz wilde Odyssee durch irgendwelche Ärzte hatte, weil es war irgendwie Mittwochmittag. Ich bin dann ganz normal erstmal am nächsten Tag zur Berufsschule gegangen. Hab dann eine Klausur geschrieben, musste mir dann von meinem Lehrer damals anhören, dass ich doch jetzt nur zum Arzt gehen möchte, weil ich diese Klausur schwänzen wollte.
Wahrscheinlich hast du das oft genug vorher schon so gemacht, ne?
Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Also zum zugegebenermaßen war ich zu dem Zeitpunkt nicht der beste Schüler. Es hat sich da in dem Moment wieder so ein bisschen irgendwann gedreht in der Zeit, aber da lag die Annahme vielleicht auch nahe. Auf jeden Fall war es dann Mittwochmittag und es hatte irgendwie kein Arzt mehr auf. Das Einzige, wo ich noch auf eine Tür gestoßen bin, war tatsächlich ein plastischer Chirurg. Der hat mich dann auch erstmal zum Röntgen geschickt, weil er sagte so, okay, wenn das jetzt hier ein Notfall ist, muss ich mich auch drum kümmern. Mhm. Und hat eine Röntgenaufnahme gemacht und meinte so, er wüsste jetzt nicht genau, was das sein könnte, aber in der Lunge ist irgendwas anders, also irgendwas, was nicht gut ist. Und
okay.
Da hat er gesagt, ich soll mal zum Lungenfacharzt gehen und dann, ja, wie das so ist, ne, hat man es nicht so für voll genommen. Man hat zwar schon Schmerzen gehabt, aber irgendwie dachte man so, naja, es geht schon irgendwie. Und ja, dann bin ich am nächsten Tag zum Lungenfacharzt gegangen und der sagte dann so zu mir, ja, so nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, aus dem akut lebensgefährdeten Bereich bin ich jetzt raus, weil ich hätte so und so viele Stunden überlebt, ohne dass irgendwas jetzt noch weiter passiert.
Ach, das hätte auch komplett schief gehen, das heißt im Schlafen irgendwie okay.
Ja, und dann hat er gesagt, sie haben Lungenriss und dann sagt er so zu mir, jetzt können Sie sich aussuchen, ob Sie nach Hause fahren und ich stelle Ihnen da ein Sauerstoffgerät hin oder Sie fahren ins Krankenhaus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lieber, ne,
wenn ich schon
aus dem raus bin, nehme ich das Sauerstoffgerät.
Ach, du bist echt nach Hause gefahren damit? Okay.
So mit Krankenhäusern muss ich nicht so haben.
Okay.
damals schon nicht. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, machen wir das so. Und dann hat er auch gesagt, okay, wenn irgendwas ist, sofort dann ins Krankenhaus fahren, nicht warten. Und ja, das war dann so irgendwie der Anfang vom Ausstieg aus meiner Mountainbike-Laufbahn. Also ich habe dann in dem Jahr im Jahr drauf dann keinen Wettkampf gemacht. Ja, weil ich einfach erstmal noch lange Zeit Schwierigkeiten, Schmerzen da hatte und bis das so richtig abgeklungen war, hatte man sich irgendwie an ein anderes Leben gewöhnt gehabt. Also dann
Naja gut, die war ja auch Jugendzeit, ne?
Genau.
Da hat man also wahrscheinlich auch viel Spaß gehabt haben dann mit anderen Dingen.
Genau, also ich habe das, da hab dann ein anderes Leben, muss man aber mal so sagen, genossen. Also viel, viel feiern gewesen und so weiter.
Aber wie kriegt man so einen Lungenriss? War das jetzt mit Fremdeinwirkung, weil ihr irgendwie aneinander gestoßen seid? Oder hast du die Ursache gar nicht feststellen können am Ende? Oder war das?
Ja, es nennt sich spontan Pneumothorax. Also wirklich, wie der Name suggeriert, halt kann auch einfach so passieren. Also es gibt Leute, die steigen in die Badewanne und ätherischen Öle bringen dann diese Sauerstoffbläschen da, so wie mir das mal erklärt, quasi zum Platzen oder das reißt dann ein Loch ins Lungenfell und dann tritt der Sauerstoff halt aus. Und das kann einfach so passieren. Also ich hatte auch, bei mir war das tatsächlich so, ich hatte keinen irgendwie Körperkontakt vorher, dass man sagen kann, okay, das war jetzt hier irgendwie so ein fieser Zusammenstoß oder so, das ist einfach passiert. Und der Arzt hat mir auch erklärt, ich war damals halt in so einer, Anführungsstrichen, Risikogruppe drin. Also das sind dann große, junge Männer, die sehr dünn sind. Und das traf auch leider auf mich zu.
Ja, dann denkt man immer, es ist gut, man ist froh, dass man dünn ist und hat man auf einmal ein anderes Risiko. Das ist ja echt krass. Und Mountainbike-Rennen, was muss ich mir da noch vorstellen? Downhill, Uphill, Cross-Country oder was macht man denn hier überhaupt? Vor allem hier im Niedersachsen. Kriegt man gar nicht so mit.
Ja, also ich bin auch Downhill-Rennen gefahren, war auch, glaube ich, mal dann wie so 12. bei der deutschen Meisterschaft da in meiner Altersklasse.
Okay.
Aber eigentlich bin ich Cross-Country gefahren. Das kann man gut machen im Deister. Ne? Das ist so, selbst hier Genterberg oder Gernerberg zu einer kurzen Trainingseinheit kann man da super nutzen. Also im Grunde
immer hoch, runter, hoch, runter.
Sprintet man den Berg vollkommen an, alles was geht. Dann ist der Puls über 200 und dann stürzt man sich irgendwie in Abfahrt. Also da braucht man jetzt nicht die ganz großen Berge. Also es gab auch hier, Jens Schwedler hat das damals auch mal gemacht, der jetzt immer noch mit seinen weit über 40 Jahren Cross-Deutscher Meister ist. Der ist auch Mountainbike gefahren und viele gute deutsche Mountainbiker kamen eigentlich aus der norddeutschen Tiefebene. Ne? Jan Ulrich hat es ja auch bewiesen als Tour de France-Sieger, dass man nicht unbedingt im hochalpinen Gebirge aufgewachsen sein muss, um ein guter Bergfahrer zu sein und ein Top-Radfahrer zu werden.
Im Cross-Country fährt man aber auch schon anspruchsvoll bergrunter. Da sind auch schon mal so richtige Felsen und sonst wie. Also was ich so in den Rennen gesehen habe, das ist ja schon nicht so einfach, wie ich hier so als Normalsterblicher ein bisschen mit dem Gravelbike durch den Deister fahre, sondern da fährt man dann den Ü30 oder irgendwas, den gab es wahrscheinlich früher noch gar nicht, ne? Aber sowas fährt man dann trotzdem runter, ne?
Ja, also in der Tat, was ich gesehen habe jetzt in den letzten Jahren mal, war schon noch ein bisschen anspruchsvoller von den Abfahrten her, als es bei uns war. Bei uns, sag ich mal, haben wir nicht noch künstlich irgendwelche Schikanen quasi eingebaut. Okay.
Ja, aber das kommt dir natürlich zugute, ne? Jetzt als Triathlet wirst du wahrscheinlich einer der sein, der die besten Bike-Skills hat, ne? In den Kurven und was weiß ich nicht alles, ne?
Ja, also ich merke das immer, wenn wir Bundesliga-Rennen haben, also sprich windschattenfreie Rennen, dann muss ich schon öfter mal den Rückspiegel einlegen, wenn wir um eine Kurve oder durch eine Abfahrt fahren, um dann, es gibt da auch Teamwettkämpfe und da muss man natürlich alle mitnehmen, da bin ich eigentlich immer derjenige, der versucht, in den Kurven als Erster durchzufahren. Einfach weil die anderen Leute hinten profitieren. Wenn vorne jemand ist, der gut Kurven fahren kann, ist es leichter mitzufahren, als selber das Ding vorne anzusteuern.
Okay.
Und deswegen war immer so unsere Philosophie, dass ich dann in den Kurven auch vorne bin, wenn es jetzt sich anbietet. Also klar, ich sprinte jetzt nicht von letzter Position nach vorne, aber in der Tat, also es ist dann schon so, dass sie an mich vorfahren lassen. Und bei den Bundesliga-Rennen, wenn es dann, sag ich mal, so ein richtiges Pult gibt, wie man es auch vom Radsport her kennt, sehe ich auch immer zu, dass ich vorne bin und habe dann auch schon mal so ein paar Lücken gerissen. Und die Jungs, die auch mit gut um die Kurve gekommen sind, haben wir dann eine Gruppe auch gebildet und sind auch rausgefahren.
Ach, okay. Ja, das ist, ich bin ja das absolute Gegenteil. Das heißt, ich eiere um die Kurven rum und sitze dann da und muss dann hinten wieder ransprinten. Und das machst du dreimal und danach kannst du nicht mehr. Ne? Das ist so, da habt ihr dann den Vorteil, da einfach durchzuholen. Wahrscheinlich würde man es lernen, wenn man ein Rennfahrer gewesen wäre. Aber ich glaube, das ist so, entweder du lernst es in der Jugend oder gar nicht. Ne? Also jetzt im Erwachsenenalter Kurven fahren zu lernen, weiß ich nicht. Und dann, wenn man schon Familie hat und sonst wie, dann hat man auch nicht mehr diese Risikobereitschaft, glaube ich.
Ja, also der Familienaspekt stimmt. Also so, seitdem ich auch eine kleine Tochter habe, bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger geworden, habe ich jetzt gemerkt.
Und Bundesliga startest du für Hannover 96 hier jetzt in oder auch?
Genau, also ich starte, wir haben
sind ein Team
wir,
in der seid ihr
zweiten Bundesliga.
Zweite Bundesliga, ne?
Ja. Zweite Bundesliga Nord sind wir und da starte ich dann auch. Also
jedes Rennen oder ist das immer so abhängig davon, was die Langdistanzrennen machen?
Ja, klar, also für mich sind das Vorbereitungsrennen und dadurch, dass ich jetzt auch nicht der begnadetste Schwimmer bin, ist es manchmal auch so, dass ich, sag ich mal, auch dann, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn ich da verzichte, weil es einfach schon sehr, sehr schwimmlastiges Rennen ist und da sind dann die Jungs mit dabei. Aber ich, wie gesagt, ich muss es schon nach meinen Rennen auslegen, dass das passt. Also wenn eine Woche vor der Langdistanz würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal
eine
Sprintdistanz machen.
Aber das ist, wie stehst denn du dazu? Weil ich finde es eigentlich für mich als, ich starte ja in der Landesliga, so unter ferner Liefen, mach das so zum Spaß, aber schon recht ambitioniert. Ich würde, selbst wenn ich stark genug wäre, hätte ich schon gar keine Lust auf die Bundesliga, weil es ja einfach nur dieses, man muss sehen, dass man beim Schwimmen mit allen rauskommt, dann fährt man Rad mit Windschatten, ne? Wenn man nicht gerade Kurven fährt, hat man sowieso keine, gut in die Kurven fährt, da eine Gruppe zu sprengen, ist glaube ich auch schon schwierig, je nach Strecke vielleicht mal einfacher. Es ist doch eigentlich ein anderer Triathlon als der, den wir Hobby beim Volkstriathlon machen, wo keine Windschattenfreigabe ist, oder? Das ist ein komplett anderes Rennen, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall ein komplett anderes Rennen. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwimmlastig. Also
aber schwimmlastig nur, um vorne dabei zu sein.
Genau, ne? Ja. Also jetzt nicht von den Distanzen her, sondern wirklich schwimmlastig. Da gibt es halt wirklich Top-Schwimmer. Die kommen da vorne mit raus, rollen dann irgendwie mit dem Rad mit und sind halt keine begnadeten Läufer und werden dann nach hinten durchgereicht, haben aber immer noch eine massig bessere Position als ich dann nachher, weil du einfach nicht mehr vorne rankommst. Also ich meine, wenn man so mit 5, 6 Leuten zusammen fährt, dann ist das schon was anderes, als wenn da so eine ganze Gruppe durchrollt. Aber es gibt in der Bundesliga auch sehr, sehr selektive Rennen. Also in der zweiten Liga gab es jetzt immer in Grimma das Rennen, da geht es auch richtig rauf und runter und da habe ich auch mal so sag ich mal, eins meiner stärksten Bundesliga-Rennen gemacht, da bin ich dann richtig nach vorne gerollt. Also die
weil es bergig war, ne? Weil du auch die Radskills dann ausleben konntest. Okay. Ja, ansonsten finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass das auch wenn man bei Olympia guckt, das ist ja eigentlich für mich alles gar kein richtiger Triathlon, weil es halt einfach es geht ja dann Olympia, diese ganz großen Rennen, geht es ja nur noch darum, wer der beste Läufer hinten raus ist, ne?
Ja,
was ich so bisher gesehen habe, ab und zu mal. Aber es ist
also was heißt kein richtiger Triathlon? Also letzten Endes sind jetzt schon die Jungs vorne auch bei Brownlee zeigt das.
Der kann auch ohne Windschatten fahren.
Blumenfeld oder auch gerade in Eden, ne? Der mit seinem Rennrad da in Nizza einfach mal alles in Grund und Boden dann nachher natürlich gelaufen hat, aber sag ich mal, der kam auf der Strecke mit dem normalen Rennrad dann auch hinterher und hat sich in der Ebene auch nicht abhängen lassen. Okay, man hat schon gesehen, der hat richtig gelitten da hinten drauf, aber ja, seine Laufperformance hat das kein Abbruch getan und deswegen richtiger Triathlon.
Naja, sagen wir mal so, die Langdistanzen oder die ohne Windschattenfall sind die ehrlicheren Triathlons, ne? Wobei man ja beim Schwimmen auch schon im Wasserschatten sozusagen mitschwimmt, theoretisch. Da geht das ja schon los. Das ist ja kein. Ja. Aber ansonsten beim normalen Radfahren ist es ja fast Einzelzeitfahren, ne? Bis auf diese 12-Meter-Regel, wo man noch so einen ganz Tick draft oder zumindest so einen Punkt fokussieren kann, wo man dranbleiben kann. Ja, ist auch, finde ich, tatsächlich schade, dass Ironman ist als, ich glaube, Ironman ist auch so für die Zuschauer populärer. Ich glaube, diese ganzen ITU-Bundesliga, so kriegt man gar nicht mit, wenn man sich nicht in dieser Blase irgendwie bewegt.
Ja, es also ist schon sehr schwer. Ich meine, jetzt hatten wir ja die Finals mit dem Rennen in Berlin auch. Und da war es auch, glaube ich, ganz gut, dass Patrick Lange da mitgestartet ist. Das hat nochmal so einen kleinen Medienhype mitgebracht. Aber sonst, sage ich mal, Hamburg, es ist natürlich noch die...
Kriegt man noch mit, wird nochmal...
Aber ist nicht so im Fokus. Also ich würde, gut, wenn jetzt, sag ich mal, wenn ich vergleiche ITU-Rennen in Hamburg oder Ironman Hamburg, ist Hamburg das ITU-Rennen auf jeden Fall medial besser dargestellt worden.
Aber so international, sonst sieht man, ich glaube auch so diese ganzen Livestreams, wenn man sich da mal die Userzahlen anguckt, ist das vielleicht 1:20 gegenüber dem... Kurzdistanz gegenüber Langdistanz. Das ist eigentlich ein bisschen schade und deswegen, ja gut, kriegt man organisatorisch wahrscheinlich nicht hin. Ich finde ja, es müsste zumindest wahrscheinlich müsste man 70-3 und auch die Langdistanz irgendwann mal olympisch mitmachen. Dass man einfach diese Sportarten, weil die sind so populär weltweit, also werden ja auch immer größer. Ich sage, eigentlich muss das bei Olympia mal mit abgebildet werden.
Ja, also ich finde gerade Langdistanz hat sowas von Gladiatorenkämpfen. Ne? Das wäre für mich auch in der Tat an der Zeit, dass man das mal ins olympische Programm mit aufnimmt. Aber was ich gehört habe, ist, dass die immer sich davor scheuen, so einen 9-Stunden-Wettkampf oder 8-Stunden-Wettkampf live zu übertragen. Damit ins olympische Programm mit aufzunehmen, aber sonst natürlich in der Tat so.
Können Sie ja immer mal wieder einblenden, den ganzen Tag laufen lassen, so wie es halt ist. Und dann
Marathon ist ja genauso, ne? Schalten ja auch zwischendurch mal 10, weg.
10-Kilometer-Lauf jetzt bei der WM wird die ganze Zeit Speerwerfen gezeigt und die letzten 2 Kilometer siehst du dann. Also ist ja okay. Und über diese ganzen Livestream-Plattformen kann man immer noch sagen, wir haben dem ganz Verrückten, der das 9 Stunden gucken will, stellen wir es übers Internet zur Verfügung. Ja. Also ich sehe es auch so, weil es ja so ein bisschen... Olympia entstand ja mal durch den Marathon, das ist ja so die Hauptdisziplin und die ist ja nun ein Bestandteil, also ist ja der moderne Marathon, finde ich, mit 3 Sportarten, also verstehe ich nicht, warum man das nicht damit reinnimmt. Das ist eigentlich echt schade.
Ja.
Na gut, dann gehen wir mal weiter. Du bist dann irgendwann wieder genesen und irgendwann hat sich doch wieder gepackt und dann war es ja schon fast Triathlon, was ich so gelesen habe. War dann dein erster Triathlon irgendwann oder bist du mit Duathlon eingestiegen?
Nee, ich bin dann... Ich habe dann, glaube ich, 5 Jahre habe ich eigentlich gar keinen Sport gemacht. Hab dann mit Fußball wieder angefangen.
Okay.
Und dann stand ich irgendwann in der Kabine und auf dem Platz und war völlig außer Atem. Und das kannte ich nicht, weil früher, wo ich Mountainbike gefahren bin und dann so nebenbei mal Fußball gespielt habe, da war ich nie so richtig außer Atem. Also das hat mich nie so richtig weggehauen. Ja, ja. Und dann dachte ich, das kann irgendwie nicht sein. Dann bin ich laufen gegangen und da hat mich der Freund oder jetzige Mann von meiner Schwester aufgelesen und sagte so, Mensch, die hatten im Freundeskreis immer so eine Wette, wer den schnellsten Marathon läuft. Und die haben irgendwo angefangen bei 4 Stunden 40 und sind dann immer weiter runter, weil sich so richtiger Konkurrenzkampf entwickelt hat. Und der dachte Mensch, der hat ein bisschen Ahnung von Trainingsphilosophie, wenn es gut läuft, hat einen sportlichen Hintergrund und wenn der läuft und ich mit dem zusammen trainiere, dann kann ich vielleicht auch mal meine Bestzeit im Marathon drücken.
Okay.
Und da hat er mich angesprochen, ob wir nicht mal zusammenlaufen gehen wollen. Und das war so eigentlich der Beginn meiner, in Anführungsstrichen, Laufkarriere.
Stimmt, du bist ja vorher bis auf Basketball und Fußball wahrscheinlich gar nicht gelaufen, ne?
Nee.
Also zumindest nicht so joggen gegangen oder irgendwas, ne?
Nee, das... Hatte ich nicht die Idee,
das zu gehen. Naja gut, aber wenn du leicht und schlank bist, dann ist das ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung, damit Laufen anzufangen. Das hat das dann geklappt mit der Bestzeit?
Ja, es hat in der Tat bei ihm sehr schnell geklappt. Also ich bin erst dann in Berlin gestartet und ich wollte auch in Berlin starten, aber damals war es wie heute, dass Berlin dann schon ausverkauft war.
Okay.
Und dann... war es so, dass wir uns gemeinsam einen Halbmarathon erstmal rausgesucht haben und dann, wie es mal so ist, ne, dann bin ich gelaufen und ich hatte damals schon das Gefühl, dass ich jetzt schneller sein könnte als er. Und da habe ich dann irgendwann nach so 2 Kilometern zu ihm gesagt, du, ist okay, wenn ich vorlaufe, weil wir wollten es eigentlich zusammenlaufen. Dann sagt er so, nee, mach mal. Und dann hat er mir irgendwann mal erzählt, so, ich habe gedacht, ne, vorne die Bleistifte, hinten die Radiergummis und er sammelt mich schön wieder ein und sieht dann das Leiden Christi da vor sich. Und dann war es aber irgendwann so, dass er hier in Hannover war das, am Herrenhäuser Gärten da rauskam und dann hat meine Schwester ihn angefeuert und dann sagte er so, ist mir egal, wo ist Christian? Und meine Schwester so, oh du, der ist weg. Ja, das weiß ich, wie weit? Ja, keine Ahnung. Und dann kam er ein paar hundert Meter später bei seinen Eltern vorbei und sagte, dann haben die auch wieder angefeuert, gleiches Spiel. Ja. Und dann so, wo ist Christian? Und dann so, ja, die dann so, oh, der ist schon lange weg. Und der so, ja, und dann hat er seinen Vater noch angespornt, mit dem Fahrrad ihm ein bisschen Pace zu machen und mich einzuholen. Das hat dann aber nicht geklappt.
Okay.
Und ja, von dem Moment an war es aber so, dass wir, ja, natürlich noch mehr miteinander trainiert haben und er dann auch wusste, okay, er, ne, für seine Marathonvorbereitung setzt er aufs richtige Pferd. Und dann ist er zwei Wochen vorher in Berlin gelaufen und ich dann zwei Wochen später in München. Und dann war es so, dass ja, wir natürlich untereinander auch das ausfighten wollten.
Ja, ja.
Und er dachte so, okay, Langstrecke ist noch was anderes, also sprich Marathon als Halbmarathon. Und,
ja, er hatte ja auch vor allem schon ein paar Marathons in den Beinen.
Genau, ne? Die Erfahrung, wusste auf was auf ihn zukommt, Energieeinteilung, Renneinteilung, sowas kannte er natürlich wesentlich besser als ich. Das war dann, der München-Marathon war ja mein zweiter Leichtathletik-Wettkampf überhaupt. Und dann sagte er, ja, okay, jetzt habe ich dir richtig einen vorgelegt, weil es da, glaube ich, 3:11 gelaufen.
Okay, also das ist schon was anderes als die 4:40, mit denen sie mal angefangen hat.
Ja, ja.
Okay.
Und dann sind wir, also ich habe ihn dann in Berlin halt unterstützt und supportet und begleitet und so weiter. Und er dann zwei Wochen später in München und dann sagte er, ja, jetzt habe ich dir richtig einen vorgelegt, Und dachte ich so, ja, eigentlich müsste ich das aber ganz gut packen. Ja. Und Ende vom Lied war im Englischen Garten, wusste er dann schon, das war, glaube ich, auch so bei Kilometer 30, dass das mit seiner Bestzeit, dass die nicht lange stand. Und dann bin ich 2:53 gelaufen und wie gesagt, mit einem halben Jahr Vorbereitung eigentlich.
Das heißt, da war denn bei dir das Wettkampfgehen wieder erwacht sozusagen?
Genau, also da wusste ich dann ganz genau, was ich wollte. Das war in dem Fall dann erstmal Marathon laufen.
War das denn strukturiertes Training schon oder habt ihr einfach so gemacht und euch gegenseitig gepusht und dadurch schneller geworden?
Also ich hatte natürlich ein bisschen so einen Hintergrund, weil wir damals auch auf Kaderlehrgängen schon gelehrt bekommen haben, was es fürs Radfahren heißt, Umfänge, ne? Also so einfach mal eine Ausdauereinheit zu machen, Intervalltraining und so weiter. Aber Marathon war nochmal was völlig anderes. Ich habe mir ehrlicherweise, wie wahrscheinlich jeder andere auch, ein Buch gekauft und habe mir da dann so einen Trainingsplan rausgesucht und habe dann irgendwann gemerkt, ja, 3 Stunden kann ich packen. Dann war ich irgendwie so auf Trainingsplan 2:50 und ja, das hat dann auch ganz gut so funktioniert. Und also eigentlich wirklich angefangen wie die meisten. Dann erstmal mit so einem Buch und dann reingeguckt und sich ein bisschen was angelesen noch. Und
aber da bist du dann auch so diszipliniert, dass du dann wirklich sagst, du setzt dir ein Ziel und dann steht da im Trainingsplan hier, sagen wir mal so, du wachst auf und denkst, ach, so richtig Bock habe ich vielleicht gar nicht, aber dann ziehst du das auch durch, dass du diese harten Einheiten, die dann anstehen, einfach so nach Plan wegarbeitest, ne?
Ja, genau. Also in der Tat habe ich das damals schon gemerkt, dass das mir einfach auch Bock macht, mir so ein großes Ziel zu setzen und dann in ja viele kleine Ziele, sprich harte Einheiten, das runterzubrechen und dann so seinen Weg zu gehen. Und bis heute macht mir das auch noch richtig Spaß, da diese Entwicklung, ja, der Weg ist das Ziel, zu sehen und sich in der Saison und auch saisonübergreifend immer von Jahr zu Jahr oder von Woche zu Woche beziehungsweise von Monat zu steigern und diesen Weg einfach zu sehen und sich daran weiter zu motivieren. Das ist immer noch heute
der Fall. Aber das muss man aber auch können, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen so Leuten wie mir, die dann sagen, ja, ich trainiere mal so, wie ich Bock habe. Ne? Heute ist das Wetter schön, mache ich mal das. Ach, heute fühlen sich die Beine gut an, dann fahre ich mal schnell den Berg hoch. Ach nee, heute eier ich nur mal. Das heißt, dieses Strukturierte zu sagen, da steht jetzt im Plan, das und das muss gemacht werden oder man weiß, was man machen, dann macht man das auch und hat auch noch Spaß dran. Das muss ja dann, das ist ja wahrscheinlich auch das, was man so ein bisschen als Talent mitkriegt, dass man sagt, okay, jetzt muss ich halt mich quälen. Ne? Steht halt da so drin, wenn da drin steht, 4er-Schnitt laufen für 5 Minuten oder was, dann muss ich das halt machen. Ne?
Ja, genau, also es ist schon so. Also Training ist, sagte mal mein Trainer erstmal, ja. Training ist erstmal wichtig, dass es stattfindet. Erstmal grundsätzlich egal was.
Ja.
Klar, man muss natürlich auch auf sein Körpergefühl gehören und wenn du so sagst, ja, heute laufe ich mal ein bisschen schneller, weil die Beine gut sind, mache ich auch. Also nach wie vor einen guten Wettkampf oder einen guten Trainingstag wegzuwerfen, nur weil es nicht im Trainingsplan drin steht, mache ich auch nicht, aber ich mache natürlich keine wilden Dinge. Also wenn da jetzt drin steht, lauf 20 Kilometer in ja, 4:10er Pace und ich merke einfach, boah, heute geht es mal richtig gut, dann laufe ich die einfach ein bisschen schneller, aber mache dann keine Intervalle. Also das
okay.
nicht. Mhm. Aber schon so von guten Beinen lässt man sich auch mal ein bisschen leiten.
Mhm. Krass, also das ist ja so das, wo ich versuche hinzukommen, irgendwie mal zu sagen, ich mache sowas, ich versuche das gerade auf dem Laufband gerade, weil ich krieg's draußen nicht gebacken, dass wenn ich draußen laufe und ach, jetzt mal 1000 Meter schnell laufen, ne? Ohne dass ich überhaupt meine Zielzeit weiß, davon mal ab. Weil ich glaube, bei dir ist es ja so, du weißt genau, welche Pace und wie und mal vielleicht mal einen Leistungstest zwischendurch. Das, was ich jetzt gemerkt habe, ich laufe über Zwift auf dem Laufband jetzt bei mir und habe da so einen 13,1 Halbmarathon-Trainingsplan mit einer entspannten Zeit von einer Stunde 40 oder so eingegeben als Bestzeit, was den Halbmarathon angeht, weil ich momentan nicht die beste Laufform habe. Was ich aber festgestellt habe, dass es bei mir da vom Kopf auf einmal funktioniert. Wenn dieser Trainingsplan oder dieses Zwift mir sagt, stell das Laufband auf 13,1 km/h oder auf 14 km/h, dann mache ich das, bis es wieder sagt, stell wieder runter auf 12.
Ja.
Das kriege ich aber draußen nicht gebacken. Wie kriegt man da diesen Knopf hin, dass man sagt, hast du da sowas auf der Uhr oder weißt du das im Kopf denn, dass du sagst, okay, jetzt 1000 Meter schnell, jetzt 400 Meter schnell, jetzt ein 100 Meter Sprint oder was auch immer. Ich kriege es jetzt durch diese Software-Programmiergeschichte kriege ich es hin, aber draußen kannst du vergessen, da sind ja schöne Bäume und kann man ja auch mal gucken, ach, die Luft wird eng, ach, dann laufe ich dann doch lieber langsam.
Also erstmal so zu Intervalltrainingseinheiten verabrede ich mich am besten oder am liebsten.
Ach, weil es alleine natürlich auch wahrscheinlich mental schwierig ist, ne?
Genau, es macht einfach zu zweit leiden, ist auch nur halbes Leiden irgendwie. Nee, tut natürlich gleich weh, aber wenn einer dabei ist, dann lässt man natürlich so den letzten Intervall auf gar keinen Fall weg.
Okay.
Sondern wenn es gut läuft, dann macht man vielleicht nochmal einen mehr oder so.
Ja.
Und dann gilt das Nachlassen auch nicht. Und deswegen, also ich versuche in der Tat erstmal harte Einheiten irgendwie jemanden zu finden, der das mitmachen will. Und da bin ich selber auch ein bisschen kompromissbereit. Also das heißt, passe mich auch ein bisschen mal mit an. Also klar, eine Grundstruktur würde ich jetzt nicht verändern, wenn da steht 1000 Meter Intervalle, würde ich jetzt keine 20 mal 200 laufen. Mhm. Aber wir haben es neulich gemacht, weil ich nicht alleine trainieren wollte, dass ich statt 6 mal 1000, habe ich ein bisschen mehr gemacht, 4 mal 2000 gemacht habe.
Okay.
Aber das musste ich dann nicht alleine machen und nachher waren die sogar fast so schnell wie die 1000, die ich laufen sollte. Aber ja, das war alles noch so im Rahmen des Machbaren. Und das ist auf jeden Fall so eine Sache, wenn du dich mit Freunden verabredest und das zusammen machst, das ist auf jeden Fall nur halb so schwierig für den Kopf, das durchzuziehen.
Das ist ja, das stimmt. Das sind ja diese Leute wie ich, die dann mehr so alleine trainieren, weil es zeitlich nicht anders geht, weil man keinen in der Nähe hat oder halt auch nicht so, ich bin auch nicht im Verein so wahrscheinlich so gut verknüpft oder organisiert wie du und schaffe die Trainingseinheiten auch nicht, die da angeboten werden. Aber wenn ich mal mit jemandem laufen gehe, dann gehen wir auf 15 Kilometer laufen, es tut überhaupt nicht weh, weil man quatschen kann oder sonst wie, während ich sonst, wenn ich alleine bin, nach 10 denke, ach, jetzt möchte ich aber eigentlich auch langsam nach Hause und kalt ist mir auch und solche Sachen. Ne? Also das stimmt schon, ne? diese Gruppendynamik. Stimmt.
Ja, also einzeln, sonst so, sag ich mal, die einzelnen Intervalleinheiten, die man alleine macht, da ist es dann aber auch so, also da denke ich meist erstmal bis zur Hälfte.
Ja.
Und dann rechnet man ja wieder runter und das finde ich hilft auch erstmal immens, wenn man dann weiß, okay, jetzt habe ich die Hälfte geschafft und statt 6 sind es jetzt nur noch 3 und dann zieht man die letzten 3 auch irgendwie durch, aber in der Tat, wenn man es zusammen macht, dann ist es einfach angenehmer.
Ja, stimmt.
Ja. Aber es ist natürlich auch mal schwierig, dann Leute zu finden, weil je höher das Niveau ist, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute selber einen Plan haben und irgendwann sind die Leute da auch nicht mehr kompromissbereit, wenn sie ihre Ziele da erreichen wollen. Ja, dann muss man immer gucken, wie man das am besten regelt. Ja. Also ich habe bis jetzt immer jahrelang einen Kumpel gehabt, der einfach vor ein paar Jahren so sagenhaft gut war, dass er selbst mit wenig Training bei mir, zum Beispiel beim Laufen, immer noch mithalten konnte.
Ja.
Fand ich schon frech.
Ja, ja, ja. Solche Leute gibt es auch. Ja.
Aber ist so, sag ich mal, der hatte dann so, ich kam dann manchmal direkt vom Radfahren, ne, 3 Stunden, hatte schon Intervalle auf dem Rad gemacht und dann ist er mitgelaufen, das ging dann schon und der hat jetzt aber auch wieder angefangen, mehr zu machen.
Ja, ja.
Und da war es dann auch mal so, dass wir uns dann angeguckt haben, so am Anfang der Woche, was machen wir jetzt zusammen? So, vorher war es einfach, da habe ich gesagt, ja, ich mache Montag das, Dienstag das,
ja, ja.
Mittwoch, Donnerstag das und dann passte das schon irgendwie zusammen. Dann hat er gesagt, okay, dann bin ich da und da dabei und dann sagt er, ja, ich habe jetzt das und dann müssen wir jetzt immer schon mal ein bisschen genauer gucken. Und sonst, ja, im Winter habe ich auch so ein bisschen von meinem Trainer mal so freie Hand, was Intervalltraining angeht, dass ich dann mal bei den Leichtathleten, also sprich bei den Spezialisten vorbeigucken kann und mit denen einfach trainiere.
Hm. Okay, also das heißt, ja, ja, das hat unser Vereinskollege Thomas Sonntag, der hat das ja auch schon mal gesagt, ne? Je schneller man wird, desto einsamer wird es da oben auch, ne? Dann hast du nämlich nicht mehr die Leute.
Ja.
Und bis hin dazu, dass ja so ein Frodeno sich ja ein Trainingspartner sozusagen bezahlt, ich weiß nicht, bei dem bezahlt, ne? Aber er hat ja, glaube ich, Leute in seinem Team, die nur dafür da sind, um mit ihm zu trainieren.
Ja, das klassische Beispiel ist jetzt Nick Kesselein, der ist in Barcelona Dritter geworden, also auch nicht aus Pappe.
Ja, ja.
Und der macht eigentlich das ganze Jahr aber nichts anderes. Also ich weiß auch nicht, ob er den bezahlt oder wie er das macht. Aber ich weiß, dass der zum Beispiel einen Canyon-Vertrag hat und der kriegt natürlich auch von Ryzen, also sprich die Marke, wo Jan Frodeno große Anteile anhält, kriegt er auch dann natürlich die Klamotten. Also ich denke mal, es ist dann so gelöst worden, dass der auf jeden Fall Sponsorenverträge hat, die auch mit Frodeno dann so gesehen zusammenhängen.
Ja, ja, genau. Ich habe die beim Allgäu, habe ich die gesehen. Zwei seiner Teamkollegen, die dann da auch in der Mitteldistanz, glaube ich, Erster und Zweiter geworden sind. Mhm. Und das ist natürlich, stimmt, das ist wahrscheinlich der Key, um überhaupt im Professionellen da irgendwo mithalten zu können, ist, glaube ich, dieses Team da nicht alleine trainieren zu müssen. Ne?
Ja,
das ist so, das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied zwischen dem Otto-Normalmenschen, der einen Triathlon macht oder auch ambitioniert macht, gegenüber denen, die wirklich da nochmal einen Schritt weiter gehen können.
Und jetzt ist auch gerade, also ganz schwer in Mode, sag ich mal hier, Jonas Schombuck kommt ja auch aus Hannover, der ist jetzt nach Genf gegangen oder so, auf jeden Fall irgendwie in die Alpen und hat sich da einer Trainingsgruppe angeschlossen.
Ja, der wird übrigens immer besser, was ich so mitkriege, ne?
Ja, ja.
Das, der hätte auch eine Chance, glaube ich, da irgendwann mal oben mitzuspielen,
ja,
ne?
Ja, also, sag ich mal, klassischerweise steigt er häufig als Erster vom Rad.
Ja.
Hat einen sehr, sehr schnellen Wechsel und ja, das Laufen wird hinten raus auch immer konstant schneller.
Ja, ja.
Also das kann auf jeden Fall noch was kommen. Und dann, ich meine, in Hannover sind wir ja, was die Athleten angeht, sowieso gut bestückt, ne? Mit Jonas Schomburg und Justus Nieschlag.
Und das heißt, du bist mit Marathon eingestiegen in die Laufwelt?
Ja.
Und wann kam denn der Triathlon, beziehungsweise was ich gelesen habe bei Wikipedia natürlich, dass du Duathlon gemacht hast, aber kam da denn auch schon mal ein Triathlon oder hast du gesagt, das Schwimmen, das ist so blöd, erstmal nur Duathlon?
Also ich war klassischer Nichtschwimmer. Ich konnte wirklich, bis ich 31 Jahre alt war, nicht einen einzigen Meter Kraul schwimmen. Und zum Duathlon bin ich eigentlich auch nur durch meine Verletzungshistorie gekommen. Also ich bin beim Laufen, ich habe das irgendwann mal ausgewertet, auf 2 Wochen Training hatte ich meist eine Woche Verletzung. Also ich habe immer, klar, war
also zu viel gemacht tatsächlich dann?
Ja, ja, okay. Ja, da war ich so ein bisschen auch mein eigener Coach und immer habe dann immer zu viel gemacht. Und
also Regenerationsproblem wahrscheinlich
einfach
nur, ne?
Ja. Und habe einfach die Umfänge nicht weggesteckt. Hat mir dann, dadurch, dass ich so häufig verletzt war, dachte ich, okay, muss ich jetzt wieder richtig Vollgas geben, um wieder die Lücke zu schließen.
Ja.
Was natürlich Quatsch ist und mich dann letzten Endes von deutlich besseren Bestzeiten auch wahrscheinlich getrennt hat. Und dann habe ich in der Zeit mit einem Bundesliga, da zwar 96 in der ersten Bundesliga-Athleten trainiert, der im Triathlon war und der sagte so zu mir, hey Christian, mit dem bin ich da mal Rad gefahren, weil ich nicht laufen konnte und wir waren vorher öfter mal laufen, haben Tempoeinheiten zusammen gemacht und der sagt dann zu mir, hey Christian, du musst unbedingt mal Duathlon machen, du fährst echt gut Rad und hast ja jetzt eigentlich gar nicht auf dem Rad trainiert und fährst mir schon im Grunde nach fast weg, so ungefähr. Und da hat er mich motiviert und dann habe ich gesagt, ja, Duathlon, keine Ahnung, können wir ja mal machen, aber wenn du auch dabei bist. Ja, dann habe ich mich angemeldet gehabt bei dem Duathlon, wo er sich angemeldet hat und das waren dann gleich in Anführungsstrichen deutsche Meisterschaften im Duathlon.
Wo war das?
In Oberursel.
Okay.
Also bei Frankfurt ist das. Und
das heißt hier so mit so Kleinkram hier, so Weihe, was es hier so in der Region gab, habt ihr euch gar nicht abgegeben, sondern wenn dann gleich richtig.
Ja, lag dann daran, dass wir zusammen im Trainingslager waren und das hat dann irgendwie nicht gepasst. Also
okay.
Ich kam dann direkt aus dem Trainingslager und dann wäre der Wettkampf gewesen und dann
habt ihr den da.
Ja, ich habe auch gedacht, so okay. Genau sowas Kleines wäre eigentlich mal angemessen für mich.
Ja.
Und dann sagt er so, nee, ach, das kannst du ruhig machen. Ja, Ende vom Lied war, dass ich dann da Zweiter war sogar direkt.
Okay. Vom gesamten Feld.
Ja, vom gesamten Feld. Also,
das heißt, du warst schon Vize-Deutscher Meister auf Anhieb.
Ja, fast. Es gab mich noch sowas wie eine Tageslizenz, die ich lösen musste. Und irgendwie 2-3 Tage vorher sagte zu mir einer: Mensch, sag mal, hast du eigentlich eine Lizenz? Ich so: Nö, habe ich nicht. Ich wollte hier so eine Tageslizenz lösen. Und sagte er: Ja, total doof, weil wenn du jetzt irgendwie, sag ich mal, aus einem doofen Zufall deutscher Meister wirst, dann bist du nicht deutscher Meister. Ich so: Hä, wieso?
Ach so.
Sagte er so: Naja, als Tageslizenz hast du nicht die richtige Lizenz und dann bist du halt in der offenen Wertung mit drin, aber nicht.
Das heißt, offiziell stehst du nicht als Vizemeister da drin.
Genau, ja. Und dann war natürlich, ja, das ist nicht so schön. Da ist ein zweiter Platz, klar.
Naja, aber man weiß es ja. Das bisschen, was da jetzt noch mit Pokalchen oder sonst wie, ist ja dann auch wurscht. Also du weißt ja, dass du schnell warst und dann hast du wirklich nur noch Duathlon gemacht und dich da reingefuchst, oder?
Nee, witzigerweise habe ich bei dem Wettkampf meine jetzige Frau kennengelernt.
Okay.
Und die war da Dopingkontrolleurin.
Ah ja.
Und
auch Vereinskollegin von uns, ne?
Jetzt ja. Also damals war sie in Oberursel und wohnte da.
Ach, okay, okay.
Und die hat dann gesagt, ganz gut verstanden so im Nachhinein, dann hat sie mich angeschrieben gehabt und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass sie dann so sagte, Mensch, wenn du Triathlon, weil ich hab dann, muss ich noch erzählen, 2 Wochen später habe ich eine Radstaffel gemacht beim Triathlon.
Mhm.
Und dann war mir eigentlich klar, okay, ich will Triathlon machen und nicht Duathlon machen. Also
weil du die Leute schwimmen gesehen hast oder weil du diesen Spirit oder wie kam das? Was hat da Klick gemacht?
So wortwörtlich weiß ich noch tatsächlich, habe ich gedacht, ey, das ist kranker Scheiß, das will ich auch machen.
Okay.
Und in dem Moment war eigentlich klar, dass ich Triathlon machen will und nicht Duathlon. Nichtsdestotrotz habe ich dann versucht bei der DTU auch ohne, dass ich da in der Wertung war, zu erreichen, dass ich über eine Ausnahmegenehmigung bei der Duathlon-WM starten durfte.
Mhm.
Und die haben auf jeden Fall gesagt, okay, wenn du Bock zu hast, dann klar, melden wir dich da. Und dann wusste ich, okay, das erste Jahr wollte ich dann schon eigentlich einen Triathlon machen, hatte dann aber Achillessehnenprobleme und habe dann gesagt, okay, Schwimmen habe ich gemerkt, als Schwimmanfänger, ich meine, das sah katastrophal aus, was ich da abgeliefert habe, ja. Total verwrungen und da wusste ich, okay, jedes Mal, wenn ich aus dem Wasser komme, habe ich total irgendwie so einen festen Rücken, richtig Rückenschmerzen davon bekommen und dann sagt der Osteopath auch so, mit Schwimmen, vielleicht solltest du im Winter mit starten, wenn du da bei der WM was machen willst. Und dann habe ich das sein lassen in dem Jahr und habe dann, bin dann nach Gijón war es damals geflogen und habe mich nur auf den Duathlon konzentriert und konnte dann auch irgendwie 3 Wochen vorher das erste Mal wieder laufen. Vorher habe ich mich komplett mit Aquajoggen, mal 3 Monate über Wasser gehalten. Das war mental auch nicht das Einfachste.
Ja.
Und bin natürlich viel Rad gefahren und genauso lief dann auch der Wettkampf. Das erste Laufen war noch okay, dann Radfahren war richtig gut, da habe ich mich richtig nach vorne gekämpft und das zweite Laufen war irgendwie nur noch in Würde sterben.
Okay, klar, wenn man es nicht machen konnte, okay.
Ja, und dann wusste ich aber, okay, Triathlon ist mein Ding und am Tag nach dem Duathlon hat so gesehen mein Fokus sich total aufs Triathlon gerichtet und dann wollte ich im Jahr 2012 eigentlich meinen ersten Triathlon machen. Hatte dann aber ziemlich schwer pfeifersches Drüsenfieber und war dann, sag ich mal, so 2-3 Wochen vor der Saison. Ich war wirklich in einer super Form, also der Laufform war eigentlich heute noch hinterher. und dann ging das aber rabiat bergab, also komplett lahmgelegt.
Das hört man oft bei Sportlern, dass die sowas kriegen.
Ja, du arbeitest hier halt wirklich im Keller.
Aber wo kommt das her, dieses Pfeife? Was ist die Ursache für sowas?
Ja, es ist ein Virus.
Nur ein Virus, den man sich einfängt.
Irgendwo. Genau, und je später du dir den einfängst, desto schlimmer ist es, in Anführungsstrichen.
Okay.
Und die meisten haben das in der Jugend und merken es gar nicht und denken einfach, sie haben einen fiebrigen Infekt und sind halt ein paar Tage richtig, richtig niedergeschlagen.
Ja,
aber die Testrate zeigt, dass ein unglaublich hoher Prozentsatz, ich glaube bei 90% der Leute eigentlich den Virus schon mal hatten, aber nur ein Bruchteil davon wusste, dass sie es haben.
Ach.
Und bei mir war es wirklich so schlimm, ich habe dann eine Einheit gemacht, das weiß ich noch, sollten 6x1000 werden unter 3 Minuten und der erste war ich bei 800 Meter noch so auf 2,57er Pace und bin dann total eingebrochen bis auf 3,10, glaube ich, knapp.
Oh, das ist aber auch, das ist auch ja, ganz jammer schlimm,
noch,
ne?
Ja, auf hohem Niveau, aber dann habe ich die Einheit irgendwie, da habe ich noch 5 Stück gemacht, 6 sollten es eigentlich werden. Und der
mit
letzte,
Fieber schon oder kam?
Nee,
das war noch ohne.
War, okay. Noch, war noch ohne. Also es war, davor war ich schon mal so ein bisschen krank, kann ich gar nicht sagen, ob ich da Fieber hatte oder nicht, habe ich nicht gemessen. Aber da merke ich, dass es irgendwie, okay, war so diese Wiedereinstiegseinheit, nachdem du so ein bisschen aufgebaut hattest, und sollte dann so der erste richtige Test werden. Und der letzte Tausender war dann nur noch so knapp unter 4 Minuten. Und da war aber wirklich komplett Anschlag. Also ich konnte dann wirklich nach Hause nur noch gehen.
Aber da hast du dann schon gemerkt, irgendwas stimmt mit deinem Körper nicht.
Genau. Und dann bin ich aber aus guter alter Erinnerung eine Woche drauf auch nochmal bei der Deutschen Meisterschaft im Duathlon gestartet. Da war es auch wieder in Oberursel. Und da ging dann schon gar nichts mehr zusammen. Also da bin ich auch komplett eingebrochen und dann ja, hat es mich aber auch wirklich komplett zerlegt danach. Also ich konnte mehrere Wochen nicht in meine Wohnung im dritten Stock gehen, ohne eine Pause zu machen. Also war wirklich wie ein Rentner. Meine Tagesaufgabe war am Anfang nicht mal einkaufen, sondern einfach nur Wäsche waschen, eine Etage nach oben bringen, auf den Dachboden, Wäsche aufhängen. Und danach habe ich mich aufs Sofa gelegt und habe geschlafen. Also ich habe wirklich über Wochen 12 bis 14 Stunden am Tag geschlafen.
Oh, das, damit will man ja auch nicht tauschen.
Und habe dann auch wirklich ein Jahr gebraucht, fast, bis ich das erste Mal wieder laufen konnte. Also ich habe es dann mal im Winter versucht und bin dann im Laufen schon, habe ich echt so richtige Gähnanfälle bekommen, weil also Pfeifersdrüsenfieber äußert sich halt insbesondere darüber, dass man extrem müde ist. Und habe dann immer die Laufeinheiten abgebrochen und gesagt, okay, es geht doch noch nicht, obwohl ich vorher gewettet hätte, dass es mir jetzt schon so gut geht, dass ich es wieder anfangen konnte.
Also das heißt, da muss man wirklich ein Jahr komplett abschreiben fast?
Ja, es, je nachdem, wie intensiv das ist. Also ich habe natürlich den Wettkampf gemacht, da hatte ich das schon. Das wusste ich natürlich erst
wenn
im
Nachhinein. Wenn du es nicht gehabt hättest, wärst du wahrscheinlich ein bisschen schneller drumherum gekommen, aber dadurch, dass man es nicht weiß.
Okay. Genau, ja. Das ist halt auch recht schwer festzustellen. Also ich hatte das, der Arzt, bei dem ich war, der sagte zu mir dann damals auch so, ja, er hatte, also ich habe das dann auf eigenen Wunsch testen lassen und dann sagte er zu mir, ja, ich habe da auch schon dran gedacht, aber aus den und den und den Gründen, hat er gesagt, habe ich das bislang ausgeschlossen, aber jetzt machen wir den Test. Und dann, ja, da wie gesagt positiv angeschlagen, hat sich auch total bei mir entschuldigt und so sagte, so hätte ich echt nicht mit gerechnet. Und ja, ich habe mich da richtig in den Keller gewirtschaftet und deswegen hat das halt auch vor allen Dingen so lange gedauert, weil wenn man sich vorstellt, mit Pfeifersche und Drüsenfieber, was ja nun wirklich nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen ist, dann noch einen Wettkampf zu machen, das haut einen so richtig raus.
Dabei hat man ja normalerweise die, weiß ich nicht, oder wahrscheinlich damals noch nicht, aber normalerweise hat man ja die Intelligenz zu sagen, ich habe eine Erkältung, ich mache nichts oder ich habe einen Schnupfen, mache ich vielleicht noch was, aber nicht so hart wie sonst. Also ich, aber damals.
Ja, also es war so, ich hatte an dem Wochenende vorher hatte ich so leicht Fieber, aber keinen wirklichen Schnupfen oder irgendwas, hatte immer Halsschmerzen.
Okay.
Das ja, aber das habe ich dann irgendwann gedacht, okay, ja, ein bisschen Halsschmerzen, das geht schon.
Dann wann war denn jetzt letztendlich dein erster Triathlon? Der hat sich dann um ein Jahr verschoben oder?
Genau, also ich habe dann im Wasserstadt-Triathlon hier in Hannover gemacht und dann, wie beim Marathon auch, irgendwie so gleich mit den Langdistanzen angefangen. Also ich habe dann, mein erster Triathlon war dann gleich eine Mitteldistanz.
Ach so, okay. Und wie hast du das mit dem Schwimmen jetzt hingekriegt? Bist du Brust geschwommen oder konntest du es bis dahin
schon? Nee, bis dahin. Also ich habe dann tatsächlich den Winter über, also das heißt, ich hatte ja ein Dreivierteljahr Zeit so gesehen, von auskuriert pfeifersches Drüsenfieber bis zum ersten Wettkampf. Ja. Das hat dann auch dann in dem Jahr auch nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und da bin ich dann auch durchgekrault und bin auch, ich glaube, als Dritter vom Rad gestiegen.
Okay.
Und dann aber sind also die Achillessehnenprobleme wieder aufgebrochen. Mhm. Das wusste ich allerdings schon vorher. Und bin dann, glaube ich, einen Marathon oder Halbmarathon in über 2 Stunden gegangen, weil ich die erste Hälfte bin ich noch gelaufen, dann war ich auch noch ganz gut positioniert, trotz der wenigen Laufkilometer, weil ich die Achillessehnenprobleme schon vorher hatte. Also ich wusste schon, dass es so enden könnte. Und dann bin ich aber die letzten 10 Kilometer komplett gegangen. Und das war natürlich.
Okay, freut mich zu hören. Das habe ich im Allgäu dieses Jahr auch hinter mir gehabt. Und ich dachte, das passiert nur so. Ist ja schön, dass das jemandem Ambitioniertes auch mal passieren kann.
Ja,
wobei es ja wahrscheinlich verletzungsbedingt war. Aber ich kenne die Strecke in Limmer. Das ist auch richtig blöd, da zu gehen, weil du gehst ja, glaube ich, 2 oder 3 Runden immer im Kreis, ne, oder?
Also da waren es 2 Runden, die erste Runde bin ich noch gelaufen und dann war ich so ziemlich hinterm Zielstrich, da habe ich gemerkt, okay, die Schmerzen sind jetzt echt nicht mehr auszuhalten und ich muss hier jetzt einfach anhalten.
Okay.
Und da habe ich mir ein bisschen versucht, die Wade da zu lockern. Das hat natürlich irgendwie nichts gebracht. Nee, was, aber ich konnte dann immerhin gehen und ja, es war noch eine große Runde.
Aber das ist ja aber auch eine Herausforderung, zu sagen, ich gehe jetzt nicht einfach in die Wechselzone zurück und fertig. Ne? Also ja, das zu finishen ist ja dann auch schon, muss man ja, also zumindest dann, wenn man direkt an Startziel wieder rummarschiert, denkt man auch so, ach.
Ja, ja, also ich war in der Tat nur einen Kilometer weg vom Start. Also es war 9 Kilometer in die eine oder 1 Kilometer zurück, aber aufgeben war nicht
mehr. Macht man ja dann doch, solange man geht, geht man halt. Ne? Und das habe ich im Allgäu festgestellt, so langsam ist das mit dem Gehen gar nicht. Da kommt man auch noch auf einen 7- oder 8er-Schnitt immerhin. Also es ist ja gar nicht so.
Schon irgendwie noch die Leute, die dann vorbeikamen, sag ich mal, meine Jungs habe ich dann mit angefeuert und so. Alle Verpflegungsstationen auch Doppelzeit genommen, ne? Weil nichts mehr zu gewinnen. Ich glaube, wie gesagt, für Halbmarathon, glaube ich, über 2 Stunden dann gebraucht.
Aber kriegst du das denn vom Kopf, weil du ja jetzt so ambitioniert warst und auch so hart trainiert und sonst wie und auch schon Erfolge gefeiert hattest, kriegt man das denn vom Kopf trotzdem hin, dass man sagt, ach, dann ist das jetzt halt mal so, oder ist das für jemanden wie dich schlimmer als für jemanden, der im Hobbybereich einfach mal gehen muss?
Also da war ja eine Entwicklung, wie ich sie dann genommen habe, überhaupt nicht absehbar. Also es war überhaupt ich bin eigentlich total ohne Ambition da in den Wettkampf rein. Also ich war hochgradig, ich habe natürlich viel trainiert, weil ich einfach Bock drauf hatte.
Ja, ja.
Aber ich habe zum Beispiel war hoch irritiert, als sie mir gesagt haben, ich glaube, ich war Dritter vom Rad, als sie mir gesagt haben, ich bin Dritter. Also das ist, wie jetzt? Deswegen, sag ich mal, ich hätte mir da sowieso nichts ausgerechnet.
Ja, aber weil du ja jetzt beim Laufen schon stark warst mit einer 2,40er oder 2,50er Bestzeit, 2,53 Bestzeit im Marathon, dann...
Ein bisschen schneller warst du schon nochmal.
Genau.
Später.
Später. Und beim Halbmarathon hättest du wahrscheinlich auch gedacht, was hättest du dir da vorgenommen? So eine Stunde, anderthalb oder eine Stunde?
Ja, zwei? So anderthalb war schon das Ziel eigentlich eher ein bisschen drunter. Also Bestzeit von 1,12, glaube ich, im reinen Halbmarathon. Da war es ja schon das.
Unsere armen Zuhörer hier, ne? Die
Entschuldigung.
die denken auch, ja, drei. Also, das ist ja schon für mich krass, ne? Wenn ich schon manchmal sage, ja, ich will mal so ein 1000 Meter im Viererschnitt 3, 4, 5 Stück hintereinander laufen, weil das wäre jetzt so mein Niveau, da schütteln schon manche den Kopf. Und wenn dann einer erzählt, ach, ich mache mal 1000er im Dreierschnitt, das ist natürlich krass jetzt hier für so Hobbysportler, die vielleicht nur Radfahren und noch nie schwimmen waren. Das mit dem Schwimmen, aber das
gilt
kann
für
man
mich ganz genauso. Also wenn ich jetzt so Einheiten sehe von einem Lionel Sanders oder von, Frodo postet jetzt nicht, was er gelaufen ist, aber es ist ja die Wettkampfsplits. Also wenn ich jetzt gerade für mich das perfekte Rennen letztes Jahr, 73 WM, wo Frodeno gewonnen hat und Halbmarathon ja da wäre in der deutschen Bestenliste, meine ich, irgendwie oder in Top 5 gewesen mit dem Halbmarathon.
Also hinten drauf,
auch für mich dann so unvorstellbar, wie das geht. Gut, für ihn vielleicht eine Woche später oder eine Woche vorher auch. Aber es zeigt halt schon, dass, sag ich mal, wenn dann einer kommt, der noch mehr auf dem Puschen hat, dann ähnlich denkst.
Aber das Interessante, was vielleicht für unsere Zuschauer oder Zuhörer auch interessant ist, dass du das ja mit dem Schwimmen von null, also vom Brustschwimmer, der vielleicht mal eine Bahn kraulen konnte und dann wahrscheinlich am anderen Ende ankam und völlig außer Puste war, weil man es nicht konnte oder was auch immer. Das heißt, dass man da zum Schwimmen geht und ich sehe dich ja leider, wenn ich denn mal zum Vereinstraining gehe, Donnerstags gehe ich da manchmal und dann ist da ja eine Bahn so abgesperrt, wo ihr 3, 4 Leute von euch da schwimmen, wo ich dann immer sehe, wie ihr durchs Wasser flügt. Das heißt, man kann doch, ohne dass man schwimmen kann, mit, wie alt warst du da, 25, 30 Jahre?
Meinen ersten richtigen Kraulzug habe ich mit 31 Jahren gemacht,
Siehst du? Also das heißt,
vorher nicht 1 Meter
Kraul schwimmen. Das heißt, und wenn du jetzt heute 1500 Meter schwimmst, wie schnell bist du da?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
So 23, unter 20 Minuten schon?
Ja, oder? So um die 20, ich glaube in Hannover waren es 20,05.
Also so plus minus 20 Minuten, also so jemand wie ich, der schwimmt das in 25 und freut sich schon.
Ja. Ironman, da kann ich es dir sagen.
Ja, ja, okay.
Ich bin gerade vor, jetzt sind es knapp 3 Wochen her, in Wales, in Kalmar, Entschuldigung. Nee, doch, in Wales. Ich glaube, eine 51 oder sowas geschwommen.
Okay, das ist ja schon echt krass. Ja. Also das heißt, es geht, als Erwachsener schwimmen zu lernen und dann auch noch verhältnismäßig schnell zu werden. Natürlich nicht so wie jemand, der 15 Minuten schwimmt, also nicht wie so ein Profi, aber du bist ja jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau da. Für Langstrecke sowieso. Ne? Und wenn du dich, ich habe jetzt die 1500 nur wegen dieser Bundesliga-Geschichte jetzt mal als Beispiel rausgeholt. Ne? Ja. Das heißt, wie kriegt man das hin? Ist das jetzt Technik? Ist da viel Krafttraining dahinter, wo man sagt, man muss die Arme erstmal stärken? Und wie oft muss man da ins Wasser gehen, um dieses Dreivierteljahr, wo du das gelernt hast? Oder wie lange hat es gedauert, überhaupt ein hohes Niveau zu erreichen? Sind das jetzt 1, 2 Jahre gewesen, 3 Jahre?
Also ich glaube, ich bin bei meiner ersten Mitteldistanz nach so einem Dreivierteljahr Schwimmen auf jeden Fall noch weit über 30 geschwommen, ich glaube so okay. 33.
Was ja auch eine okay ja, Zeit auch ist. Okay da ist. Da schwimmt man ja so im normalen ja, genau. Feld der Age-Grouper mit ja, sozusagen. Ne?
Ja. Ja, das zeigt schon, dass ich ein bisschen Talent hatte. Aber so witzig ist, sag ich mal, als ich meine Freundin damals meinen Eltern vorgestellt habe, sagte mein Vater, als ich dann mal kurz draußen war, sagte er so zu ihr, und ja, wenn der Schwimmen nicht lernt, ne, das Grauschwimmen, weil dann haben wir vorher schon drüber gesprochen, wenn der das nicht lernt, das ist kein Problem. Der hat da kein Talent zu. der hat ganz spät erst schwimmen gelernt, sagte er so. Und wenn er das nicht schafft, dann, ne, dann so nach dem Motto, dann liegt das nicht an ja, ihm, ja. Jetzt wäre es an dir gewesen.
Ja, ja.
Und dann sagte sie aber gleich so, nee, das zeigt sich schon, der hat Talent.
Kann das, okay.
Ja, und klar, ein bisschen Talent gehört dazu, aber Schwimmen ist eine technische Sportart, und wenn man die so spät erlernen will, ist es wirklich Training. Ich habe auch in der Tat viel Techniktraining gehabt, klar. Auch viel Personal Training, sowohl im Verein als auch dann zu Hause, so gesehen. Aber
das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel, dass da jemand wirklich immer steht und immer wieder guckt. Ne? Das heißt, so ein Gruppenvereinstraining, so wie wir es jetzt machen, bringt da gar nicht viel. Ich glaube, da muss man schon.
Ja, bringt schon was. Also,
bisschen was, ja.
Aber klar, wenn man jetzt wirklich nach oben kommen will, dann muss man auch jemanden haben, der einem die Fehler direkt aufzeigt. Also so Videoaufnahmen haben wir damals noch gar nicht gemacht. Das machen wir jetzt mal ab und zu im Training. Aber damals nicht. Also das war dann wirklich, ich weiß noch, wir hatten da eine Trainerin, die ist jetzt zum schleswig-holsteinischen Schwimmverband gegangen. War damals beim niedersächsischen Schwimmverband, und die hat bei uns beim Triathleten Schwimmtraining gegeben. Und ich glaube, ich war in einer Einheit, hat die mich 15 Mal aus dem Wasser geholt in 1,5 Stunden und mir erklärt, was ich alles falsch mache. Hat aber nie die Geduld verloren, und dann unser jetziger Schwimmtrainer halt auch, die haben mir da ganz, ganz viel Input auch gegeben, und da hatte ich auch gemerkt, wirklich, wie es Stück für Stück besser wurde. Und klar, ich habe dann teilweise auch schon mal 9 Einheiten in der Woche im Wasser verbracht im Winter.
Okay.
Also das aber nicht zu Beginn, sondern erst, als es die Schwimmermuskulatur abkonnte. Ne? Also das muss man auch sagen, das muss ich auch alles erst aufbauen. Ne? Man kann es ja einfach sagen, okay, jetzt von null auf gleich, jetzt gehe ich hier jeden Tag schwimmen.
Also
oder
das heißt,
so.
Damit man sich nicht gleich eine kaputte Schulter oder irgendwie was holt.
Genau, ja. Also das wäre in der Tat ein Himmelfahrtskommando, wenn man das so probieren würde. Aber sag ich mal, ich bin dann schon relativ schnell auch dahin gekommen, dass ich 4, 5 Mal die Woche schwimmen konnte. Und dann, wie gesagt, da auch sehr, sehr gute Trainer hatte und immer einen guten Input bekommen hat. Also wirklich, wie gesagt, da aus dem Wasser rauszugehen, ist nicht geil. Vor allen Dingen wird es auch kalt. Ich bin eine Frostbeule, gebe ich zu.
Ja.
deswegen liegen mir Hitzerennen auch mehr als Kälterennen. Aber das hat mich natürlich vorangebracht. Und ich habe auch immer versucht, mich wirklich gut selbst zu reflektieren. Also diesen Input nicht einfach nur so aufzunehmen, sondern dann, wenn ich, sag ich mal, ich bin dann von der Arbeit aus ins Büro gefahren, und dann irgendwann hat man ja mal so auch, wenn man arbeitet, mal ein paar Sekunden, wo man an was anderes denkt und dann nochmal so vergegenwärtigt, was man heute in Anführungsstrichen gelernt hat, worauf man achten soll, was man auch falsch gemacht hat, und mich immer wieder selbst reflektiert, um besser zu werden. Das war was ich wirklich am Anfang total oft hatte und auch so richtige Aha-Erlebnisse hatte und auch heute noch bekomme. Also,
du bist immer noch dabei, da dran zu arbeiten, sozusagen.
Ja. Also man sieht auch jetzt, auch wenn ich das so Mitte der Saison jetzt nicht bestätigen konnte, aber speziell im Winter hatte ich eine Schwimmform, die hatte ich noch nie. Und das kam halt auch daher, weil ich im Winter wieder richtig viel in Schwimmen investiert hatte.
Okay. Das heißt, ist dann wahrscheinlich so, im Winter schwimmst du dann 9 Mal und im Sommer geht man nur 3 Mal die Woche dann nur noch und macht die anderen Sportarten? Oder wie, na, können wir später nochmal im Detail drauf eingehen, was du überhaupt und wie trainierst. Bevor wir da hinkommen, das heißt dann erste Mitteldistanz in Limmer, das ist ja sehr schön, erster Triathlon in Limmer.
Ja, hier zu Hause.
Und dann ging es wahrscheinlich weiter, ne? Dann hast du dich ja relativ, glaube ich, schnell hochgepusht, oder musstest du die Achillessehne erstmal wieder ein halbes Jahr
bearbeiten? Ja, das hat mich dann in der Tat wieder relativ lange gekostet. Also ich habe dann da zu dem Zeitpunkt gemerkt, okay, es hängt jetzt nicht nur mit dem Schwimmen zusammen, auch wo ich auch sagen muss, auch da habe ich mich nach wie vor, war der Beinschlag irgendwie so merkwürdig, dass ich immer im Rücken mich weiterhin verdreht habe. Es war nicht mehr so schlimm, dass ich jetzt weiterhin schwimmen konnte. Und ich hatte mir dann so das Ziel gesetzt, noch bei einer Mitteldistanz in Wiesbaden zu starten. Das war damals noch ein Ironman 70.3, den gab es damals noch. Sehr selektive Radstrecke, hat auch richtig Bock gemacht. Und ich glaube, knapp 1.900 Meter waren da jetzt in Ausschreibung
so drin. Okay, das ist
also
ja cool.
Also suchte wirklich seinesgleichen. Und für die habe ich, da hätte ich dann theoretisch den Slot für die Ironman 70.3 WM, aber auch nur, weil er runtergerollt ist, nicht, weil ich ihn direkt geholt hätte, für die Ironman 70.3 WM damals die letzte in Las Vegas geholt.
Okay.
Habe ich dann aber nicht angenommen, weil ich lieber, sag ich mal, mich in Ruhe noch vorbereiten wollte. Und mit der Achillessehne wusste ich dann auch nicht so, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Da habe ich mich lieber für ein Rennen in Europa entschieden und bin dann im Herbst noch in der Provence gestartet, in Aix-en-Provence, und habe mir dann da die Quali für die 70.3 WM Mont-Tremblant in Kanada geholt.
Also die das Jahr drauf dann war?
Genau.
Okay. Und da bist du auch hingeflogen?
Da bin ich dann hingeflogen, ja.
Okay.
Ja.
Und wie lief das?
Das lief eigentlich ganz gut. Ich habe, sag ich mal, ein gutes Schwimmen eigentlich erwischt, so wie es mir aber heutzutage, also von der Zeit her war es gut, aber war, wie es mir diese Saison auch häufiger gegangen ist, dass ich irgendwie den Anschluss irgendwann verloren habe und dann ganz alleine geschwommen bin.
Oh, das heißt, du hast keine Gruppe.
Kein Wasserschatten, ja. Das ist immer ein ziemlich ehrliches Schwimmen dann.
Ja, genau.
Ohne Wasserschatten, also so wie man beim Radfahren keinen Windschatten
hätte. Ja, ja.
Dann habe ich aber beim Radfahren bin ich irgendwie in so eine Gruppe reingeraten, wie das so häufig ist. Und da hat die ganze Gruppe einfach eine Zeitstrafe gekriegt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt, als der Kampfrichter an uns vorbeigefahren war, vorne war.
Oh, okay.
Aber gut, ich meine, ich wurde dann auch überholt und irgendwann kann man sich nicht so wehren, aber da habe ich auf jeden Fall richtig Schiss bekommen, auf gut Deutsch, so vor Zeitschaffen. Aber dann beim Laufen war es auch noch ganz gut. Ich glaube, ich bin dann 22. damals in der Altersklasse geworden.
Okay. Und dann ging das wahrscheinlich sukzessive so weiter, dass du dich dann. Wir müssen aber einen kleinen Schritt machen, ne? Wir haben jetzt hier schon eine extrem gute Autobiografie von dir, die kannst du dir dann später mal anhören, wenn deinen Kindern vorspielen.
Ja.
Das heißt, du hast dich dann sukzessive weiterentwickelt wahrscheinlich und wurdest wahrscheinlich auch immer professioneller im Training.
Genau, also 2014, dadurch, dass ich halt wieder komplett durchgehend fast Achillessehnenprobleme hatte, habe ich gesagt, ich muss jetzt irgendwas ändern. Und da habe ich dann den Mario Schmidt-Wendling kennengelernt, meinen Trainer, der mich von da ab quasi begleitet hat. Und
bis heute noch?
Bis heute noch, ja.
Okay, cool.
Und mit dem habe ich dann auf der Weihnachtsfeier im Jahr vorher schon gequatscht. Und dann sagte er so, also Weihnachtsfeier vom SC Oberursel, muss man dazu sagen. War ich also quasi fremdgegangen an
Hannover 96
Mal. Und da sagte er so zu mir, weil er mich da beim Duathlon auch gesehen hat und wusste auch so meine Vita, und sagte so, boah, dich würde ich echt gern mal trainieren. Ich glaube, du hast echt Talent. Und da habe ich mir auch gesagt, ja, ich mache jetzt erstmal so ein Triathlon und werde erstmal gucken, ob das was für mich ist oder so. Und da will ich nicht gleich mit dem Trainer und so, will ich mir so ein bisschen selbst ausprobieren. Ja, Ende vom Lied war, die alten Probleme waren die neuen Probleme, nur halt Achillessehnenprobleme waren insbesondere dann immer so das Thema. Und dann habe ich nach der Quali ihn geschrieben und gesagt, ob er immer noch Bock hätte, ob das noch stehen würde, mich zu trainieren. Und dann hat er natürlich sofort ja gesagt. Und von da ab muss man auch sagen, mit seinen Trainingsplänen ging das dann auch richtig steil bergauf.
Und die Achillessehne, wie habt ihr die in den Griff bekommen? Durch mehrere Generationen oder anderen Laufstil? Oder weil das ist ja wirklich ein. Das haben natürlich auch unser eins als Hobbysportler schon oft gehabt oder viele, die hier rumlaufen, sagen ja, Achillessehne und so weiter. Wie habt ihr das in den Griff gekriegt?
Ja, also ich bin, würde ich fast sagen, schon fast Experte.
Ja, deswegen, wenn man das ein paar Mal hatte.
Ja, ich habe es auch jedes Mal, dann irgendwann habe ich selber auch in den Griff gekriegt. Also ich habe selber gemerkt, bei mir ist es, wenn die Wade fest ist, also insbesondere dieser Achillessehnenansatz oben, also wo die Zwillingsmuskulatur von der Wade ansetzt und dann in die Achillessehne, ja, wenn man so will, umspeicht.
Ja, genau.
Das ist bei mir immer mordsfest und das habe ich mal selber ein bisschen gelockert. Dann klar, weil erstmal hat er das Training umstrukturiert. Er hat dann auch gesagt, okay, oder das habe ich ihm damals bei der Weihnachtsfeier schon damals so gesagt, habe ich gesagt, deine Aufgabe wäre es nicht, mich irgendwie so erstmal auf die Leisten zu trainieren, sondern du musst mich verletzungsfrei in die Startlinie bringen. Das wäre sein Auftrag für ihn, für mich, fürs erste Jahr. Und ja, da haben wir das gemacht. Wie gesagt, habe ich dann selber so ein bisschen was rausgekriegt, viel Physiotherapie gemacht, Osteopathie auch in Hannover, dann einen sehr guten Osteopathen gekommen, der das halt wirklich auch aus Leistungssportler-Sicht sieht. Und das hat man halt wenig. Der liest einen wirklich wie so ein Buch.
Okay, wer ist das? Kann man ruhig sagen. Ja,
ne? Volkmar Reinicke ist das.
Ja, okay. Kenne ich jetzt selber persönlich noch nicht.
Ja, ist Stabhochspringer, okay. Ist sein Hintergrund. Und ja, deswegen hat er so diese Sportlersicht und der liest einen wirklich wie ein Buch und sagt einem dann auch gleich, also manchmal kommt man rein und sagt, okay, heute sag mal nichts, ich guck mal erstmal selber und dann fängt er an und dann, klar, man redet dann ja miteinander in der Behandlung und dann schildert man ihm dann auch, was hat und dann sagt er, ja, und das liegt da und da und da und da dran und das macht man falsch. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass für mich es wichtig ist, so einmal die Woche mich um meinen Körper zu kümmern. Also Physiotherapie oder osteopathische Anwendung. Einmal die Woche mache ich das aktuell eine Stunde. Und dann hat mein Trainer auch immer viel andere Einheiten, so auf der Black Roll, Stabi-Einheiten, Beweglichkeitseinheiten mit reingenommen. Und ja, wie gesagt, das hat sich dann alles so wie so ein Puzzle zusammengesetzt. Und seitdem muss ich auch wirklich sagen, bin ich eigentlich fast nicht mehr verletzt gewesen. Also wenn immer nur so Sachen, die wir wirklich sehr, sehr schnell in den Griff gekriegt haben.
Das heißt, der Osteopath, ich habe auch eine sehr gute Sportphysiotherapeutin, wo ich aber immer nur hingehe, wenn ich was habe. Merke aber, dass man ja so an manchen Stellen, also ich weiß ja, wie sie behandelt, die geht mit dem Daumen immer so ganz fest da rein und sonst wie, dass es richtig wehtut. Und findet der dann, ist das auch... Osteopathen gibt es ja verschiedene. Ich war schon mal bei einem, der macht nur so, der streichelt einen nur und macht einen damit, versucht einen Highlight zu machen. Oder ist das auch so einer, der richtig dann die Punkte findet und auch ein Gespür dafür hat, wo ist denn jetzt der Punkt, wo ist denn jetzt die Verspannung und auch diese ganzen Muskelketten da wahrscheinlich?
Ja, ja, also der, sag ich mal, für das eine ist mein Physio zuständig.
Der quält dich sozusagen?
Sag ich mal, eher so für die Muskulatur zuständig, dass sich das alles so immer schön locker bleibt.
Ja, ja, okay.
Sag ich mal, manchmal kann man es so ein bisschen vergleichen mit wie der eine ist so der, ja, sag ich mal, nicht despektierlich, aber der eine kümmert sich so um Chassis, also ist mehr so bisschen Monteur bei mir manchmal.
Ja, ja.
Und der andere ist so ein bisschen der Raketenwissenschaftler, ja, der die letzten Prozente nochmal rausholen muss.
Okay, okay.
Und ja, bei mir ist halt wirklich so, ich versuche immer einmal die Woche zum Physio zu gehen, der macht auch eine Stunde dann gleich bei mir, weil das wirklich für mich ein Schlüssel ist, dass ich erstmal beweglich bleibe und das Laktat alles abtransportiert wird und so. Und für die eigentliche Beweglichkeit, also sprich das Freilegen, ne, also man sagt ja immer so schön das Knacken, als Laie, dann wirklich zu sehen, okay, es ist hier der fünfte Lendenwirbel, der hier fest sitzt und eine Blockade hat, oder der dritte Nackenwirbel da und oder der Fuß sitzt nicht richtig. Und das Witzige ist dadurch, dass er ja auch Stabhochspringer ist, ist er ab und zu mal an der Bahn, dann sieht er auch, dass Unheil manchmal da sich um die Fingermeterbahn schieben, nämlich mich.
Ach, dann sieht er schon am Lauf.
Dann weiß er ganz genau, was er zu tun hat, wenn ich das nächste Mal komme. Also das ist schon wirklich eine, gerade beides zusammen ist eine perfekte Symbiose dann dazu.
Also das ist schon Pflicht dann bei den hohen, weil du ja einen hohen Trainingsload hast, ne? Das heißt, hohe Belastung auf den Körper und ohne, dass der Körper stark genug ist und gelenkig genug ist und eben keine Blockaden hat, wenn man die hat, dann läuft man irgendwann schief. Und Körper, das ist also für die Zuhörer auch, ne? Körper gleicht halt aus. Ne? Du hast irgendwo hast du ein Problem, auf der anderen Seite macht der Muskel dann dicht. Ja. Manchmal merkt man es gar nicht, man läuft irgendwie schief, weil er irgendwo eine Schonhaltung hat. Und wenn
also
er
in der Tat, ich merke das fast nie. Also ich merke schon, dass es irgendwo nicht richtig ist, aber was es dann ist, dafür ist er dann zuständig.
Und dann nach ein paar Monaten so schieflaufen, ist halt dann irgendwann, hat man ein richtiges Problem, wenn man das nicht löst. Ne? Deswegen versuche ich auch, sobald ich irgendeine Kleinigkeit, also auch als Hobbysportler jetzt, der fast jeden Tag Sport macht, aber halt meistens ein entspannteres Niveau, da merke ich, was wichtig ist, man hat irgendwann ein Gespür. Man weiß, okay, da zwickt jetzt was, das ist jetzt nicht weiter schlimm, das ist ein bisschen Muskel, da massiere ich selber mal rein, das ist in 3 Tagen wieder weg. Ich merke aber auch sofort, wenn ich was habe, wo ich zur Physio muss. Ja. Und ich weiß, okay, da muss jetzt, also die da macht das dann auch wieder rein. Ne? Ja. Ja, gut, und dann die erste Hawaii-Quali.
Ja, die erste
war die denn das große Ziel auch oder ist das so nebenbei passiert?
Ich hoffe, wir haben noch eine halbe Stunde Sendezeit.
Ja, okay.
ja, ich habe dann in dem Jahr drauf habe ich mich, also nach 2014, das war für 2015, habe ich mich für einen Ironman Mallorca angemeldet. Den gab es damals noch als Langdistanz.
Ja.
Und es war ein ziemlich cooles Rennen, weil es auch sehr selektiv ist. Also man fährt als zweite Radstrecke die 70-3-Strecke nochmal.
Mhm.
Und vorher halt hinten übers Wellblech, wer Mallorca kennt. Ne? Schwimmt auch in Alcudia und die Laufstrecke ist eigentlich auch die gleiche wie beim 70-3 an der Strandpromenade da entlang in Alcudia. Und da habe ich mich für angemeldet gehabt und da war schon die Idee, dass es mal nach Hawaii gehen soll. Es war schon klar mein Traum. Also ich habe das dann immer die Bilder gesehen im Fernsehen und dachte so, boah geil, da willst du auch unbedingt mal hin, once in a lifetime.
Okay.
Irgendwie muss das funktionieren. Ich kann mich auch daran erinnern, bevor ich überhaupt Triathlon gemacht habe, habe ich in der ZDF-Sportreportage gesehen, wie Fares damals den Sieg
da geholt hat. Der war ja auch ein kultiger Typ auch.
Genau, noch, ne? Ja. Und da dachte ich so, boah krass, wie geht das und wie kann man solche Distanzen überhaupt machen und selbst in Mallorca, an dem Tag, als ich da an der Strecke stand, dachte ich mir noch so, als ich mir die Strecken vor Augen geführt habe, dachte ich, das geht gar nicht. Ich habe keine Idee gehabt, wie ich das an dem Tag bewältigen sollte. Naja, auf jeden Fall war vorher...
War das denn dein erster Ironman auch?
Das war mein erster Langdistanz,
okay.
Ja.
Okay.
Und vorhergeschaltet war, dass ich in 70-30 gemacht habe und in St. Pölten, da war ich Zweiter in der Altersklasse und dann habe ich mich auch für die WM damals in Zell am See, weil die erste WM, die dann nach Europa gekommen ist, die erste 73 WM,
okay,
qualifiziert.
Und da hast du auch mitgemacht, da warst du dann besser als 22. 22. war ja Kanada, ne?
Ja, kann man so nicht sagen. Also ich bin als Erster über die Ziellinie gekommen.
Okay.
Und ja, ganz, muss man so sagen, ein Stück weit auch dubios bin ich da disqualifiziert worden, wie knapp 80 andere, von denen keiner genau wusste, weswegen er disqualifiziert worden ist. Der
okay.
eine hat, die haben denen gesagt, hier bei Kilometer 60 wärst du Windschatten gefahren, das war ungefähr in der und der Zeit, da hat er aber anhand seiner Strava-Segmente, seiner Garmin-Segmente gezeigt, er kann zu der Zeit gar nicht da gewesen sein und dementsprechend auch nicht Windschatten gefahren sein.
Okay.
Und dann haben sie ihm gesagt, ja, nee, waren versehen, bist du über die Mittellinie gefahren. Und ein Stück weit war es bei mir auch so. Ich war auf dem Rad Zweiter und den ersten habe ich nicht gesehen. Also es war, soll irgendwo bei Kilometer 70 aufwärts gewesen sein. Und ich hatte aber so 2,5 Minuten Rückstand. Und damals war ein Wellenstart und meine Welle war die erste.
Mhm.
Das heißt also, ich konnte, ich hatte keinen anderen auf der Strecke vor mir und soll dann Windschatten gefahren sein, haben sie dann gesagt. Und dann, ja, irgendwie, ja, bin ich als erster über die Ziellinie gelaufen. Also war Weltmeister für 4 Stunden und dann bin ich zur Siegerehrung gekommen und dann hieß es auf einmal, ja, alle Altersklassen, ne, die ersten 3 nach vorne und dann in meiner Altersklasse, ja, die ersten 7 bitte nach vorne. Und ich so, hä, wie jetzt? Und dann haben die tatsächlich bei uns das ganze Podium durchdisqualifiziert, weil irgendwie alle dabei waren und dann noch, ich glaube, den 5. oder 6. auch noch. Und deswegen hat dann irgendwie Platz 4, 5 und 7
ist ja komisch,
das Podium auf einmal belegt.
Das heißt, wir haben uns alle angeguckt, vor allem, du hast
keiner
ja
wusste was.
Du hast ja dann auch während der Fahrt gar keine Ahnung, wenn dir einer...
Nee, und vor allen Dingen, also ich meine, da bin ich echt Sportsmann, ne? Wenn ich eine Zeitstrafe kriege, dann diskutiere ich da auch nicht. Dann fahre ich da rechts ran. Aber wenn mir nichts angezeigt wird, kann ich auch nicht ranfahren. Dann weiß ich ja von nichts. Und wie gesagt,
Also blöd ist halt, wenn man nicht weiß, an welcher Situation es war und warum. Und
ja.
Naja, das ist aber wirklich dubios, stimmt.
Ja, und
aber das heißt, da hast du schon gemerkt, was ist in den Beinen?
Ja, also da wusste ich dann schon. Aber da an dem Tag habe ich mir dann geschworen, für mich war dieser Mythos Ironman nach diesem Tag gestorben. Also das muss man sich mal vorstellen. Bis da, wir haben 4 Stunden in Zell am See die Fußgängerzone um sich her gemacht, haben richtig gefeiert, weil für mich war das, da habe ich im Leben nicht mit gerechnet. Ne?
Ja,
also
ja.
Man muss dazu wissen, in dem Jahr habe ich auch noch quasi ein Haus gebaut gehabt, habe da auch selber viel Hand angelegt, hatte eigentlich gar nicht so viele Trainingsmöglichkeiten gehabt und dann auf einmal so ein Ding und dann
kommst du zur Siegerehrung.
Ja, ja.
Ne? Wenn es wenigstens während der Fahrt dir einer eine rote Karte zeigt,
ja,
dann
genau,
ist es ja auch okay.
Das ist,
ne?
Ja, und ich wusste von nichts. Ich saß in der Dopingkontrolle neben Jan Frodeno, Sebastian Kienle und so weiter und ja, da hätten sie mich ja gleich mal irgendwie mal rausholen können. Die wussten ja, wo ich war.
Ja,
und sagen können, hier, du kannst zumindest nur Einspruch einlegen oder freu dich nicht zu früh, was auch immer. Aber dann da zur Siegerehrung zu kommen und dann auf einmal sagen die dir, nee, du nicht und ach, du auch nicht und du auch nicht und Ja, der Chef auch nicht. Nee. Ja. Ja, ich ging auch damals durchs Netz, weil sich halt ziemlich viele beschwert haben darüber, wie das da gelaufen ist. Ja,
aber die Frage ist, warum haben sie es gemacht? Haben die irgendwelche Nummern vertauscht da?
Ja, beim keine Ahnung, Tag vorher war ja ein Age-Grouper-Rennen. Keine Ahnung, ob da irgendwas durcheinander gekommen ist, weil 80 Leute, das ist kein Sportlerversehen. Mhm. Weil das, wie gesagt, die Geschichte, die ich hatte, haben ja die ganzen anderen auch erzählt. Also die haben halt auch alle keine Karte gekriegt. Oder das sag ich mal, dass man mal so ein, zwei hat, die sagen, ich habe Karte nicht gesehen. Bestimmt, glaube ich sofort. Mhm. Aber bei 80 von 2000 Startern, oder wie viele das waren, das ist einfach zu hoher Prozentsatz. Aber
Na, kamen sie denn auch nicht mehr raus aus der Nummer wahrscheinlich, aber dann muss es ja ein organisatorisches Problem gewesen sein, dass die wahrscheinlich irgendwo irgendwelche Nummern da vertauscht haben.
Ja. Aber so habe ich jetzt auch einen ziemlich interessanten Beitrag, ne, den ich so erzählen kann, Weltmeister für 4 Stunden.
Ja.
Habe ich auch mal bei Atui als Redner gehalten. auch vor allen Dingen, wie man aus dem Tal wieder rausgekommen ist.
Ja.
Das ist, weil ich hatte danach, kann man sich vorstellen, wirklich überhaupt keinen Bock auf Training. Also man muss sich mal vorstellen, man ist Weltmeister und denkt man und dann kommt so ein Ding und dann soll man 4 Wochen später auf der Langdistanz starten.
Und das heißt, du hast den Veranstalter auch damit verantwortlich gemacht, wo du sagst, das Ironman, ihr könnt mich mal.
Genau, also für mich war dieser Mythos echt gestorben, weil es war halt auch, die haben sich nicht drum gekümmert, gar nichts. Also ich habe das dann mitgekriegt, dass das da ziemlich hochgekocht ist und dann haben die sich der Sache überhaupt auch nicht angenommen. Und TreeMac wollte auch darüber berichten, haben das dann aber doch nicht gemacht. Also sie hatten bei mir angefragt, ich weiß auch bei dem anderen auch noch. Und in Dänemark war es auch so. Und irgendwie ist das alles so
unter den Tisch gekehrt.
Zumindest eine Berichterstattung hätte man ja mal machen können. Mhm. Aber gut, wie gesagt, ich weine da auch nicht hinterher.
Aber du hast dich jetzt wieder mit denen angefreundet wahrscheinlich.
Ja, also
oder?
Dann war es tatsächlich so, ich bin nach Mallorca direkt am ersten Tag bin ich wieder bei uns zum Vereinstraining gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss mich der Sache stellen, weil alle meine Vereinskollegen denken sonst hier, ich fahre Windschatten, kriege eine Sperre und sitze sie nicht ab, sondern ich wollte zumindest den Leuten, die ich erreichen konnte, direkt aufzeigen, okay, die Geschichte ist so und so gelaufen und nicht anders.
Mhm.
Und es war schon ein schwerer Gang das beim Training. Wobei es dann beim Training vorweg, kam natürlich jeder an, was war los?
Ja.
War es dann irgendwie in Ordnung, weil ich dann einfach so meine Sicht der Dinge dargestellt habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe danach keine Lust auf Training gehabt, 4 Wochen vor Langdistanz und war komplett im Keller. Und dann muss ich sagen,
demotiviert. Ne?
Ja. Und dann habe ich so Leute abgeholt wie Jan Raphael, mit dem ich damals unglaublich viel zusammen trainiert habe, also fast jede Einheit, sagen wir mal. Mhm. Der hat mich dann zum Training abgeholt und gesagt, komm her, du machst jetzt noch was. Und das werde ich auch, sage ich mal, ihm nicht vergessen. So, dass er
also
so
der hat dich wieder sozusagen
geholfen. Genau, ein bisschen in die Spur gebracht. Und ich bin dann damals auch nach Mallorca geflogen, es war ja alles gebucht. Und ich habe gesagt, erst wollte ich fliegen und wollte nur Urlaub machen. Und hat mich meine jetzige Frau halt überredet, zumindest doch das Rad mitzunehmen und wenn ich doch Bock bekäme, dass ich dann da starte. Und da habe ich so ein bisschen auch vor mich hin trainiert, aber keine richtige Motivation gehabt, erst recht nicht bei Intervallen da, sag ich mal, mir auf gut Deutsch die Fresse zu polieren. Mhm. Da war ich mental in der Zeit gar nicht für empfänglich. Mhm. Und bin dann doch nach Mallorca gefahren und dann geflogen und habe das Rad auch, wie gesagt, mitgenommen, habe mich darüber reden lassen und dann irgendwie so 2-3 Tage vor dem Wettkampf habe ich gedacht, eigentlich hast du das ganze Jahr über jetzt hier für trainiert und wäre zu schade, das zu machen. Und dann habe ich auch bei meiner ersten Langdistanz echt einen richtig, richtig guten Wettkampf erwischt, einen total guten Tag und habe dann die Altersklasse auch overall gleich gewonnen, auch mit einem ordentlichen Vorsprung, sag ich mal, und war 9. auch, welche im Profifeld auch geworden mit der Zeit.
Ach, das ist ja krass.
Ich bin dann mit Timo Bracht auch 2 Runden gelaufen, der das Ding gewonnen hat und ich bin dann an ihm vorbeigelaufen, also wer war natürlich Runden vor mir, eine Runde vor mir und bin dann eben vorbeigelaufen und weil ich ihn so ein bisschen kannte über Jan, da habe ich dann zu ihm so gesagt, komm her Timo, häng dich hinten rein, wir laufen das Ding wieder zu, weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch gesehen, ist der James Kannemar damals eben vorbeigelaufen.
Okay.
Und da war nur noch 2. und hat er gesagt, so Nachricht, ich habe kein Wort gesagt, sagte er so zu mir, aber sagt er so, das hat mir so geholfen, dass ich ihn dann da gezogen habe und dann das Ding dann tatsächlich hinten raus auch
gewonnen. Okay, sehr cool.
Ja.
Ja, hast du da mit den Großen schon gespielt sozusagen, das ist ja nicht schlecht.
Ja, sag ich mal, sie haben mich mitspielen lassen.
Ja, genau. Aber damit hattest du dann den Kona-Slot auch, ne?
Genau, aber da war es dann auch so für mich, ich wollte ihn nicht annehmen. Also du musst dich erst am nächsten Morgen entscheiden, gehst dann zur Siegerehrung. Und also für mich.
Also immer warst du immer noch beleidigt wegen der Disqualifikation.
Ja, ich bin tatsächlich, ich bin über die Ziellinie gekommen und habe erstmal einen Stuhl zertrümmert. Ja? Also Ingo Kutsche, ein ziemlich bekannter Triathlon-Fotograf, hat das Ganze auch komplett auf Video, auf Foto festgehalten. Und ich habe auch im Ziel erstmal komplett, glaube ich, jeden Ironman-Offiziellen durchbeleidigt, die gar nicht wussten, wie ihn geschah. Weil die ganzen Emotionen sind halt so hochgekocht. Ich habe auch vorm Rennen mir diesen Punkt nochmal abgerufen, wie das war, vorne an diese Siegerehrung zu kommen. Und dann gesagt zu bekommen, nee, du nicht. Ich war so voller Adrenalin und.
Also du warst so sauer, dass es dir wahrscheinlich überhaupt dahin getrieben hat zu gewinnen.
Genau, im Schwimmen war ziemlich gut, dass keiner in meiner Nähe war. Ich glaube, ich hätte mehr ausgeteilt, als es eigentlich sonst meine Art ist. Nee, ich war wirklich, also ich war komplett sauer. Selbst heute in großen Rennen versuche ich das noch abzurufen, dieses Mentale, so wie das war, um so diese nötige Aggressivität aufzubauen.
Okay.
Und also die ganze Saison war dieses Jahr zumindest zum Beispiel nicht so gelungen, aber vor Wales ist mir das mal wieder gelungen und vor Kalmar.
Ja, Wales war jetzt, für die es nicht wissen, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, das war jetzt vor 2-3 Wochen der Wettkampf, ne?
Genau, war es jetzt knapp 3 Wochen her.
Und der ist, glaube ich, auch ganz gut gelaufen für dich, oder?
Genau, also ich habe ein super Schwimmen erwischt, weil ich auch wieder diesen Biss hatte. Radfahren wusste ich, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so die ideale Strecke für mich, weil ich doch ziemlich groß bin und dann nur ein paar Kilo, auch wenn man es nicht sieht, mehr auf die Waage bringen als so ein kleiner Athlet und vor allem dann das Bergauflaufen. Das sind immer 500 Höhenmeter auf dem Marathon und der ist zu einem Überfluss auch noch 43,1 Kilometer lang gewesen. Ja, fragt man sich auch, warum man sowas macht beim Wendepunkt. Ja, die hätte man einfach vorverlegen können.
Ach so, okay.
Aber ansonsten ist das definitiv, ich wollte da unbedingt mal starten.
Aber das ist auch jetzt nicht kein Hitzerennen oder irgendwas, das ist wahrscheinlich kalt, ne?
Ja, es war, also die Waliser sagten so, oh, hoffentlich wird es nicht zu heiß. Es waren bis zu 23 Grad
angekommen. Ah, ja,
okay. Ich dachte so, okay, ja, ganz cool. Aber in der Tat, für Wales waren es gute Bedingungen. Aber ich habe mir den Wettkampf rausgesucht, weil ich in Kalmar einen Platten hatte und eigentlich da gemerkt habe, ich habe ein super Rennen und bin dann nach einer Laufrunde, weil ich mich auch noch vertreten hatte und ein bisschen Oberschenkelprobleme gekriegt habe und dann auch die Idee gereift ist, okay, ich will noch mal irgendwo starten dieses Jahr, bin ich dann da nach Rücksprache mit meinem Trainer quasi fernmündlich, der nicht mit war, sondern ich habe das dann an meine Kumpels das weitergegeben.
Einfach noch mal einen Wettkampf zum Abschluss, einen schönen Wettkampf.
Ja, genau, also so wollte ich nicht aus der Saison rausgehen.
Und was Besonderes, ich glaube, jetzt ist auch was Besonderes, ne? Ist das nicht auch dieses Ding, ich weiß nicht, ob ich es jetzt nicht verwechsle, wo man da auch ewig erstmal hochrennen muss zu den Fahrrädern und so?
Genau, also es ist 7 Minuten Wechselzeit, kann man da mal bringen.
Ja, okay.
Also es geht dann wirklich die Steilküste hoch. Es ist auch der einzige Wettkampf, wo ich je das mal gehört habe. Du musst 2 Paar Schuhe einchecken. Nämlich ein Paar für die Wechselzone, wo deine Laufschuhe hängen, um zum Fahrrad zu laufen.
Ach so, okay.
Dann schmeißt du die da in den Schwimmbeutel mit rein, also in den Neobeutel. Das heißt, wenn du nächstes Jahr nach Hause fliegst, hast du auch mal so richtig eklige Schuhe.
Ja.
Nicht nur den lassen Neo, der trocknet ja meistens noch über Nacht. Und dann hast du noch ein zweites Paar Laufschuhe dann im Runback.
Also was richtig Kultiges und
Also wirklich traumhaft. Und vor allem die Stimmung da vor Ort ist wirklich gigantisch. Also muss ich wirklich sagen, die beiden besten Wettkämpfe, die ich bisher gemacht habe, so von der Stimmung her, in Europa waren jetzt Kalmar und Wales. Und Kalmar ist für mich wirklich durch diesen Platten nach 150 Kilometern, wo ich gemerkt habe, oder knapp 160, gemerkt habe, ich habe heute mega Laufbeine, das weißt du wie so um den Zeitpunkt schon. Und ich bin auch die erste Runde angelaufen, als wenn es da keinen Morgen mehr gibt. Da wusste ich, okay, ich habe eigentlich richtig Form und dann so auszusteigen mit erst den Platten und dann diesen Oberschenkelproblemen, die dann ins Knie quasi gezogen sind. Wenn du dann sagst, das war ein richtig geiler Wettkampf, dann weißt du, dass die Leute auch richtig cool sind und in Wales ist es halt nochmal irgendwie eine Spur krasser. Also da,
aber ist auch ein hartes
da
Ding,
war
ne?
wirklich Alpe d'Huez. Also du hast, im Grunde nach fährst du, für alle, die aus Hannover kommen, du fährst von der Höhe her fast nie höher als den Nienstedter Pass.
Ja.
Von Meeresniveau auf, also du hast also nie mehr bei einem Anstieg als 250 Höhenmeter. Dann geht es brutal steil bergab und dann hast du entweder eine Spitzkehre oder es geht direkt in den nächsten steilen Anstieg wieder rein. Also es ist nie, dass du dich
also
mal irgendwie auf
komplett,
dem Rad auch
komplett erholen kannst. Das ist wellig. Richtig. Wie viele Höhenmeter hattet ihr da?
2,5 knapp auf dem Rad.
Boah.
Und wie gesagt, beim Laufen dann auch nochmal 500 Höhenmeter.
Also 200.000 Höhenmeter ist natürlich ist eine Hausnummer.
Tour de France-Etappe. Ne?
Ja.
Ordentliche.
Ja. Und bist du dann mit dem Rennrad gefahren oder auch mit dem Zeitfahrrad?
Nee, mit dem Zeitfahrrad. Also ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch, habe ich jetzt in der Saison noch das Rad gewechselt, weil ich ein neues Rad bekommen habe.
Ja.
Und das wollte ich einfach fahren, weil es echt geil ist.
Okay. Einfach Bock aufs Rad. Okay, das ja. heißt, wir schweifen schon wieder ab, ne? Ja,
aber ist ja auch ganz zweiten irgendwann mal machen.
Ja, ja. Aber platzierungsmäßig war auch alles dann gut.
Ja, ich bin dann Zehnter im Profifeld geworden. Das war genau das, was ich mir als Ziel gesteckt hatte. Und wie gesagt, es war jetzt ein Wettkampf, wo ich wusste, okay, das ist vielleicht nicht unbedingt meine beste, meine unbedingten Stärken, weil nicht heiß. Traditionell regnerisch eigentlich, aber da hat es nicht geregnet, das war, kam mir noch mal entgegen, aber so beim Laufen, diese vielen Höhenmeter und auch dieses Ruppige, das war, ja, da habe ich mich schon ein bisschen so von ausgegangen, dass das nicht unbedingt mein Ding sein müsste.
Top 10 muss man erstmal machen.
Genau.
Und wer hat gewonnen dann an?
Der Name sagte, habe ich jetzt gleich gewonnen, Franzose, aber Fabian Rahn war da Dritter und Stefan Schumacher, der schon sehr, sehr negativ aufgefallen ist in seiner Radsportkarriere. Mit zwei positiven Dopingproben ist, glaube ich, Sechster geworden.
Ach, Stefan Schumacher, davon damals, von der Tour de France, der
genau
Typ. Okay, krass, okay.
Ja, und der verbotene Schnitzel quasi in Tokio oder so, nee, nicht Tokio, kommt er jetzt, Peking gegessen hat.
Ach, das war die Ausrede damals.
Verseuchtes Steak.
Ja, verseuchtes Steak, genau. Das hat doch hier der Spanier auch hingekriegt, Contador. Der hat doch auch das irgendwo ein Steak falsch gegessen, denn dieses Glenn Butter
wohl verseucht.
Ja, genau. Ja, klar. Ist klar. Ja. Ja, super. Und du hast diesen Ironman-Slot für Hawaii, dann Mallorca, jetzt kommen wir wieder zurück. Den hast du dann trotzdem gezogen und oder nicht?
Ja, ich habe mich dann überreden lassen, vor allem meine Freundin sagte, komm her, wir fliegen jetzt nach Hawaii.
Ja, ist ja auch eine coole Aktion.
Ja, sie sagte auch so, wer weiß, ob du dich nicht spät, ob du dich nicht später mal bereust. Und ich hatte eine schlaflose Nacht und habe dann aber das Ding angenommen.
Ja, okay. War das damals auch schon 1.000 Euro, die man da auf den Tisch legen musste?
Ja, dem Grunde nach ja. Also offiziell rechnen sie es runter. Es waren irgendwie $960. Der Wechselkurs sprach nicht so völlig, aber dann gibt es noch diese Active Fee von 8%, für die, glaube ich, kein Mensch der Erde weiß, wofür man die zahlt, weil diese Firma dahinter gehört, glaube ich, auch zu Ironman.
Ja.
Also könnten sie eigentlich meiner Meinung nach gleich den reellen Preis aufwerfen, weil die Leute zahlen es ja. Und ob dahin das vorne mal ein bisschen günstiger ist und dann diese 8% Active Fee draufkommt oder nicht.
Das bedeutet doch aber, dass du dann wahrscheinlich als Trainingsziel mal ein ordentliches Ziel hattest, wo du dann auch wahrscheinlich ordentlich Motivation hattest, ein Jahr lang für zu trainieren.
Genau, ich hatte den großen Vorteil, dass ich ein Jahr lang komplett mich auf ein Rennen vorbereiten konnte, ja.
Und du bist auch nicht irgendwie jetzt noch andere Rennen, nur wahrscheinlich so Vorbereitungsrennen, ne? Mal eine 70-3 und sowas, oder hast du auch eine Langdistanz noch vorher gemacht?
Ja, ich habe Mitteldistanzen gemacht. Ich meine, in dem Jahr habe ich auch in Hannover gestartet und ich glaube in Rügen noch.
Ja. Okay, ja, gibt's ja gar nicht mehr, ne? Rügen soll ja einer der schönsten gewesen sein.
Der war richtig schön, ja. Also die Radstrecke war auch nicht so anspruchsvoll, aber halt das Laufen da in Binz war richtig, richtig schön. Ja. Das Schwimmen da entlang der Seebrücke auch herrlich. Aber auch so eine ewig lange Wechselzone. Also.
Und das ist auch der Zeitpunkt, wo als du dann in Hawaii angekommen bist, das war dann das, wo ich dann zumindest über unsere 96 internen manchmal Seiten, die man da so aufruft, habe ich dann mitbekommen, da ist Christian Haupt, der hat da jetzt mal gewonnen, Weltmeister geworden. Vom Sehen kannte man dich ja vielleicht irgendwo vom Training immer, wenn auf den schnellen Bahnen sieht man, also mit Jan Raphael, den kennt man ja, weil der schon ja Profi war eine Zeit lang, den man hier in Hannover zumindest kennt. Und ich glaube, überregional war der auch schon ganz gut bekannt.
Ja.
Der ist auch mal Zweiter in Frankfurt geworden,
glaube ich. Zweimal Vize-Europameister geworden, genau. Zahlreiche Ironman Kalmar mal gewonnen, Florida auch und auch.
Und dann habe ich dich da gesehen, irgendwie, dass du Weltmeister in der Altersklasse wurdest. Und ja, das ist ja schon was. Das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Da sind ja viele, viele Leute weltweit. Also das ist ja ein extrem, also das ist wahrscheinlich das ambitionierteste Age-Grouper-Starterfeld, was man da überhaupt gewinnen kann. Ne?
Ja, also das merkt man schon. Also wenn du in Hawaii bist, also auf Hawaii ankommst, da in Kona und den Ali-Drive in deinen Trainingseinheiten runterläufst, da kriegst du Minderwertigkeitskomplexe, weil die Leute sowas von dermaßen austrainiert aussehen.
Ja.
Und du denkst immer so, boah, scheiße, das hier eigentlich gar nichts zu suchen im Vorfeld.
Und das hast du zweimal gemacht, ne? Das ist, glaube ich, zweimal in Hawaii gewonnen, oder?
Genau, ich habe dann 2016 habe ich den Age Group Sieg in der AK geholt, war gesamt von den Age Groupern Vierter und 40. von der Zeit her im Profifeld wäre ich damit geworden.
Das heißt, du wärst schon bei den Profis 40. geworden und Vierter wärst du von allen Age Groupern geworden.
Genau.
Und in deiner Altersklasse warst du ein Erster.
Genau.
Okay.
Und dann.
Gibt es da zwei Wertungen eigentlich? Wenn du jetzt Gesamt-Age-Group-Erster bist, kriegst du auch noch einen Pokal für?
Nee, das habe ich keinen Pokal für gekriegt.
Oder eine Ehrung, sondern nee. Es geht wirklich nur pro Altersklasse, 1, genau, 2, 3.
Ja,
ne?
Ja. Okay. Also fand ich auch mal ein bisschen schade, weil also selbst in dem Jahr, wo ich Vierter gewesen wäre, wäre ich ja nicht mit aufs Podium dann gekommen, wobei doch, die haben mir immer die ersten 7 nach vorne gerufen. Aber sag ich mal so, die erstmal nochmal so die ersten 3 tatsächlich so gegenüberstellt.
Ja, vor allem, du hast ja jüngere und ältere sozusagen hinter dir gelassen, ne? Ja. Okay. Und das zweite Jahr?
Und im zweiten Jahr bin ich dann Age Group Sieger overall geworden. Also war ich dann wirklich schnellster Amateur auf Hawaii.
Ja. Okay, und da wärst du im Profifeld wo gelandet?
35.
Oh, auch schon nicht schlecht. Nochmal 5 Plätze nach vorne. Und wann kam denn der Entschluss zu sagen, und da warst du ja schon 36, 37 Jahre alt, ne? Bestes Triathlon-Alter, 38 schon. Wann kam?
37 schon, ja. 38 dann im Jahr drauf.
Genau, wann kam denn der Entschluss zu sagen, okay, jetzt muss ich Profi werden. Waren das diese Siege, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt ganz vorne drin, ich will jetzt nochmal den nächsten Step machen, einfach nochmal eine Motivation mehr, oder?
Genau, also es war so, dass ich über 3 Jahre bei einem Ironman-Rennen, ich glaube, jedes Altersklassenrennen, in meiner Altersklasse habe ich jedes Rennen gewonnen gehabt.
Okay.
Über fast 3 Jahre bei Ironman und bei Challenge Weißsee war ich
mal 2. Egal, wo du gestartet bist.
Genau, und 70, ich hatte jede Langdistanz, die ich dann gemacht hatte, war ich halt auch, also Mallorca schnellster Age-Grouper, Hawaii 2016 viertschnellster Age-Grouper und 2017 schnellster Age-Grouper overall und auch Amateurweltmeister so gesehen. Und da war dann einfach so der Punkt, dass ich gesagt habe, hey, was habe ich denn jetzt noch für Ziele? Also ich habe da ja
dann
wirklich
langweilig,
alles,
oder
ich hatte einfach alles gewonnen und ich wollte, dann wollte ich auch mal quasi jetzt mal mit den großen Jungs spielen, so gesehen.
Okay.
Und mal wirklich mit einem Frodeno, einem Kienle und so weiter richtig Schulter an Schulter an der Startlinie stehen und ins gleiche Rennen gehen, weil Profirennen sind doch nochmal ein bisschen was anderes.
Okay, weil das Rennen an sich ein anderes ist, weil ihr ein anderes Starterfeld habt und weil natürlich dadurch das Rennen an sich wahrscheinlich auch schneller wird, weil du mit schnelleren Leuten drumherum hast. Ja, genau, okay. Ja.
Und das ist halt einfach so, wenn du beim Schwimmen, ist nicht so krass wie bei Bundesliga-Rennen, aber du musst beim Schwimmen halt auch schon mit da vorne dabei sein, sonst fährst du halt alleine hinterher. Und selbst wenn, also windschattenkonform, ne, immer vorausgesetzt, selbst wenn du das mitfährst, das ist halt ein ganz anderes Rennen als im Age-Grouper-Bereich. Und da werden nochmal Attacken gefahren, währenddessen bei mir waren meine Age-Grouper-Rennen immer, okay, ein konstantes
alles
Tempo halten und dann war's das. Aber da ist schon eine andere Dynamik auch drin und das wollte ich einfach auch mal testen. Und klar, wenn man die Möglichkeit dann hat und die, wie gesagt, für mich war es wirklich eine Frage der Ziele. Was will ich damit jetzt noch erreichen? Klar, hätte ich noch ein drittes Mal, so aller guten Dinge sind 3, einen Hawaii-Sieg in Angriff nehmen können. Aber für mich war es dann so auch vom fortgeschrittenen Alter, dass man sagte, okay, entweder du machst es jetzt oder du machst es nie. Und ist jetzt nicht so, dass dann hinten dran die Sponsoren kamen und sagten, hier, du musst jetzt nicht mehr arbeiten oder so, sondern es war wirklich eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Ich wollte es einfach unter Amateurbedingungen so gesehen testen, wie ich im Profifeld mich behaupten kann.
Okay, also du hast dich ja sowieso schon indirekt behauptet, indem du nur Zeiten gelaufen, geschwommen und Rad gefahren bist, die ja schon in die Richtung gehen. Das heißt, du warst ja schon im Profifeld, wärst du ja schon irgendwo mit drin gewesen, vielleicht nicht gewonnen, aber zumindest mit drin. Ist das denn so, dass man dann einfach sagt, ach, hallo, ich bin jetzt Profi, liebe Veranstalter, ladet mich mal ein oder gibt es da irgendeinen Prozess? Muss man sich da irgendwo anmelden, Geld bezahlen, was auch immer?
Ja, also es ist nicht wie im Fußball, dass man quasi irgendwie einen Verein haben muss, der einen meldet, sondern man schreibt in dem Fall an die DTU, stellt einen ganz formalen Antrag, wie das, denke ich mal, gerade in Deutschland so ist, ne?
Ja, ja. Papierkram.
Und, genau. Und
DTU ist die Deutsche Triathlon-Union, ne?
Genau.
Nur für die, die es nicht wissen. Ja. Ja.
Und da muss man da auch sich den Anti-Doping-Regularien, sag ich mal, unterwerfen. Also ich bin auf Hawaii vor dem Rennen und nach dem Rennen auch getestet worden, möchte ich dazu sagen. Mhm. Und auch sonst habe ich mal Wettkampfkontrollen gehabt, aber jetzt können die halt jederzeit nach Hause kommen.
Okay.
Das ist so der große Unterschied.
Ja, ja.
Und das stellt man den Antrag und dann sagt man, man möchte gerne nächstes Jahr als Profi starten und dem Grunde nach hat ja die DTU, glaube ich, auch ein Einspruchsrecht, aber ich wusste jetzt nicht, dass die mal gesagt haben, nee, du nicht, sondern da.
Also die gucken aber schon, ob du was kannst oder kann sich da jeder, kann ich auch sagen, ach, ich will mal Profi werden, ich stelle mal einen Antrag? Nee, die gucken schon, ob man was kann, oder?
Also ganz ehrlich, die haben das Recht, ich wüsste aber nicht, dass sie bis jetzt mal einen ausgesiebt haben.
Okay. Gut, und dann Das heißt, einfach einen Antrag stellen und in dem Augenblick startest du dann im Profifeld, solange, also es sei denn, bei, also meldet man sich dann ganz normal an hier bei so einem Ironman, hier Lanzarote oder was auch immer und sagt, hier, ich bin jetzt Profi, ich komme, oder
ja, also
läuft mal, das dann sowieso separat?
Ja, du hast die Profilizenz, die kostet ja jetzt 300 Euro, wenn sie es nicht für das nächste Jahr wieder erhöhen.
Ja.
Und dann musst du bei Ironman auch noch eine Profilizenz lösen, für die gilt dann, also kannst du entweder für ein Rennen bezahlen oder für das ganze Jahr und dann hast du quasi wie so eine Dauerkarte, also du kannst dann bei jedem Rennen starten.
Okay.
Das ist dann auch der Vorteil, dass du, so wie ich dann, sag ich mal, ich habe dann Hawaii, bin ich ja gestartet und hatte bis dahin dann kein Rennen gebucht, also Frankfurt wäre ich dann als Age-Grupper auch nicht mehr reingekommen, weil es schlicht ausverkauft ist.
Ach so, okay, das heißt, und, da kommst du jetzt immer rein. Und
kannst du dann immer sagen, ich möchte da gerne starten und dann haben die dir so ungefähr gefälligsten Startplatz da.
Okay, bis auf Hawaii wegen der Slots konntest du sonst überall einfach und dann brauchst du auch keine Startgelder mehr bezahlen oder irgendwas.
Genau, du zahlst einmalig und dann hast du
wie gesagt, kostet das einmalig?
Das sind eigentlich auch nochmal 1000 Dollar.
Okay. Das ist ja noch okay, halbwegs. Wenn man bedenkt, wie teuer die Rennen einzeln sind, so 500, 600 Euro, das ist ja schon mit zwei Rennen wieder drin.
Ja.
Okay, das heißt, dass den Entschluss gefasst und das Training nochmal umgestellt oder einfach so weitergemacht wie bisher?
Ja, ich habe schon versucht, noch mehr zu trainieren.
Und, okay, mit dem Trainer zusammen das auch ausgearbeitet.
Genau. Ja, also wir haben schon nochmal nach Lücken im ohnehin schon straffen Zeitplan neben der Arbeit gesucht, wo man nochmal was in Anführungsstrichen einsparen kann und an Trainingszeit freisetzen kann.
Okay, und hast du denn arbeitsmäßig ein bisschen zurückgeschraubt oder bist du da Vollzeit, Teilzeit jetzt momentan?
Also ich arbeite Vollzeit.
Okay.
Also meine 40 Stunden die Woche.
Und auch heute noch?
Ja, genau, auch heute noch. Also
okay.
Können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sitzen gerade hier. Ja. Ich sitze quasi in meiner langgezogenen Mittagspause. Also ich habe auf Arbeit Bescheid gesagt, dass ich jetzt mal heute länger weg bin.
Okay.
Aber ja, ich arbeite tatsächlich 40 Stunden die Woche Vollzeit. Klar, ich versuche fürs nächste Jahr Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich mal mit der Stundenzahl auch runtergehen kann. Aber dieses Jahr habe ich vom 1. Januar an bis heute Vollzeit gearbeitet.
Krass. Das heißt 40 Stunden und wie viel trainierst du von denen dann pro Woche nochmal?
Ja, so um die 20 Stunden mehr schaffe ich meist nicht, muss ich sagen. Also klar, im Trainingslager ne, geht auch deutlich mehr, merkt man aber auch, dass es nochmal vorangeht. Also, ja.
Und das heißt, die 6 Wochen Urlaub oder was, die man so grob im Jahr hat, die werden dann auch aufgeteilt in Trainingslager plus Familie wahrscheinlich jetzt?
Genau, ja. Also ich habe es immer schon so gemacht, dass ich dass wir zusammengeflogen sind ins Trainingslager, so weit wie das möglich war. Also ich war jetzt vor Hawaii war ich jeweils in der Toskana mit einem Kumpel alleine damals. Jetzt ist es natürlich so, es ist nochmal härter, alleine weg zu sein. Also in Wales war ich zum Beispiel alleine.
Mhm.
Und
ja, gut, kleines Kind zu Hause, ne? Das ist dann schon, das kenne ich auch noch. Ja, ja.
Und deswegen will man dann, also versuchen wir schon dann immer gemeinsam da auch wegzufliegen und Familienurlaub dann und Trainingsurlaub so unter einen Hut zu bringen. Also bei mir ist es dann klassischerweise so, dass ich morgens die erste Einheit mache, bevor die Kleine wach gewesen ist.
Mhm. Das ist wann? Um 5 Uhr oder was?
Nee, die schläft zum Glück sehr lang. Die ist sehr, sehr gnädig mit dem Papa.
Na, immerhin.
Und ja, also die, sag ich mal, ich habe es heute in die Krippe gebracht, da hat es ein bisschen übertrieben, da war es erst 8 wach.
Okay.
Und sonst aber so 7:30. Und wenn man dann weiß, um 6 Uhr macht der Pool auf oder man geht halt um 6 Uhr dann laufen, dann ja, ist die erste Einheit schon mal im Sack. Dann geht man zusammen in Ruhe frühstücken im Hotel und ja, dann geht es natürlich nochmal aufs Rad und dann versucht man damit das so zu Hause zu sein, dass die von ihrem Mittagsschlaf wach ist und dann.
Okay. Das heißt, du hast gesagt, Profi unter Amateurbedingungen und das bedeutet ja auch, normalerweise bedeutet Profi ja immer, ich kann davon leben. Das wissen vielleicht viele sowieso schon. Im Triathlon ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer. Da sind vielleicht so, wie viel, lass es sein, lass es eine Handvoll sein, so 10, 20 Leute, die davon.
Ja, es sind schon ein paar mehr, also die davon, sag ich mal, leben können und sehr gut leben können. Aber klar, irgendwie, ne, ein Stück weit ist es so, and the winner takes it all, ne?
Und hast du.
Also vorne die ersten 5 verdienen halt, wie es, sag ich mal, für einen Spitzensportler angemessen ist, würde ich jetzt so sagen. Und danach gibt es dann ein großes Gap und dann kommen Leute, die gerade so ihren Lebensunterhalt damit bestreiten können und dann kommen irgendwann so Leute wie ich.
Das heißt, du bist tatsächlich schon eher die Ausnahme, der sagt, komplett als Vollzeitarbeitender da im Profifeld zu starten.
Ja, es gibt schon viele, die das auch so unter Amateurbedingungen machen, aber sag ich mal, viele studieren auch, da muss man ja fairerweise sagen, ist noch ein bisschen was anderes als Familie und 40-Stunden-Job zu haben.
Ja,
einfach, weil man die Zeit besser einteilen kann. Ne? Wenn ich in der Uni mir die Kurse belege und so lege, dass ich morgens immer eine Einheit machen kann und dann nachmittags aufs Rad kann, das ist schon gut.
Hast du denn die Ambition, da irgendwie hinzukommen, dass du davon leben kannst? Oder meinst du, dadurch, dass du jetzt mit 38, 39 Jahren da eingestiegen bist, das wird schwierig, da irgendwie nochmal Top-Plätze ganz vorne zu erreichen? Wie ist das da im Kopf oder spielt das gar keine Rolle, sondern machst du einfach, wie du denkst?
Also klar würde ich lieben gerne mal richtig nochmal 2 Jahre als Vollprofi unterwegs sein. Ne? Das wäre natürlich der Traum, aber ich sag mal, das ist jetzt nicht mein Ziel, mich da so zu finanzieren, dass ich komplett davon autark leben könnte, weil ich auch dann irgendwann wieder sich die Frage stellen würde, wie muss ich meinen Beruf, wie komme ich da wieder zurück rein und so. Und deswegen wäre es schon, also für mich, sag ich mal, wenn ich mir andere Rahmenbedingungen schaffen oder möchte oder bessere Rahmenbedingungen, ist, dass ich dass ich meinen Sport von alleine finanziert. Also, dass ich meine Stunden reduzieren kann, das ist immer das Teuerste. Das ist auch in den Verhandlungen ist das, wenn man das mal so sagt, mit irgendjemandem, ist das mal im ersten Moment so, okay, aber dann auch doch nachvollziehbar, weil ich meine, klar, Material macht viel, aber letzten Endes ist es der Athlet, der auf der Kiste wie hinter uns sitzt und die Wattwerte drückt. Klar, es kann schlechtes Material kann im Notfall über eine Niederlage entscheiden, aber nicht über einen Sieg. Und deswegen sage ich mal, ich möchte einfach so, dass ich meine Trainingslager finanziert habe, Stundenreduzierung finanziert habe und dann halt gucken, wie viel damit möglich ist.
Okay, das heißt,
so gute Rahmenbedingungen zu haben.
Und dieses Quäntchen, was dir jetzt noch fehlt, um ganz vorne dabei zu sein, das ist wahrscheinlich, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt, du müsstest theoretisch wahrscheinlich morgens deine Trainingseinheit machen, die du jetzt vielleicht machst, dann fährst du zur Arbeit und dann müsstest du eigentlich statt zur Arbeit zu fahren, müsstest du ausgiebig frühstücken und dich wieder hinlegen und mittags die nächste Trainingseinheit machen und so weiter.
Ja,
also am besten nach Girona ziehen. Sind das jetzt die Punkte oder halt auch dann entsprechende Trainings, sind das denn die Punkte, die dann ja so ein Kienle und Frodeno dann die Möglichkeit haben, dadurch, dass sie natürlich jünger eingestiegen sind, dass sie schon immer ihr Geld damit verdient haben, dass sie das Umfeld haben, was dir wahrscheinlich fehlt, um dann wirklich mal so Hawaii Top Ten oder irgendwas sowas reinzulaufen.
Also, ich habe erst mit 31 Triathlon angefangen oder mit 33 meinen ersten Triathlon gemacht, mit 31 Schwimmen gelernt. Also da sind so Jungs wie Frodeno und Kilo schon mal ganz klar im Vorteil. Und man muss auch sagen, das ist nochmal die absolute Weltspitze. Das ist wahrscheinlich nochmal ein Step besser einfach. Aber auf der anderen Seite, klar, ich meine, ne, ich war in der Jugend recht guter Radfahrer. Sag ich mal, wenn ich dann komplett durchgezogen hätte, würde ich vielleicht auch noch mehr Leistungspotenzial haben. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr, da hat leider auch der Pannenteufel zugeschlagen, aber auch ein Ironman-Rennen mal angeführt in Taiwan. Und auf dem Rad, und wenn man dann weiß, dass eigentlich das Laufen meine stärkste Disziplin ist, dann ja, hätte es auch gut so sein können, dass ich dies Jahr, sprich am Sonntag, mit auf Hawaii dabei gewesen wäre.
Okay. Und du hättest vor allem mal einen Sieg in der Tasche gehabt vielleicht, der dich ja vielleicht auch wieder geldmäßig und so weiter nach vorne gebracht hätte und diese Arbeitsreduzierung vielleicht hätte finanzieren können, in welcher Form auch immer. Das heißt, irgendein Sponsor, der dann sagt, hier, ich zahle dir monatlich was auch immer, wie viel, ich weiß gar nicht, wie das läuft. Und das heißt, du bist aber momentan, was die Sponsorings angeht, kommt da denn auch schon Geld bei rüber, wo dann einer sagt, ja, ich finanziere dich, oder ist das mehr so, ja, Material, mal hier, mal da, ein bisschen was, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich habe jetzt schon einen Radsponsor, das lief über ein lokales Radgeschäft, kann ich auch sagen, ne? Weil Enjoy Bike ist es nicht gewesen,
ja.
sondern Velokultur, die haben halt mit Cervelo da einen Kontakt hergestellt und da hat dann jeder so ein bisschen, sag ich mal, was runtergebrochen, wenn man so aus dem Nähkästchen plaudern darf und dann habe ich jetzt das neue Rad bekommen und das ist einmal das und zum anderen habe ich tatsächlich auch das Glück gehabt, dass ich so eher kleinere Geldsponsoren auch derzeit habe, die so mir ein bisschen unter die Arme greifen, wo ne, in der Tat mal ein Trainingslager mit finanziert wird und so.
Okay. Ja. Und die werben dann mit dir oder machen die das eher
genau,
so?
Genau, also ich habe Aufdruck auch auf meinem Einteiler dann natürlich, ne? Also so zum Beispiel auch mein Physio ist da auch mit drauf, der da ist es dann so, da der behandelt mich vor allen Dingen erstmal eine Stunde und rechnet normale Kassenleistung so gesehen ab. Also das ist auch schon mal ein echter Vorteil. Also so sind so die kleinen Schlupflöcher.
Kleines
die
man Geben findet. Und Nehmen dann.
Ja, genau.
Ja. Okay. Ja, das stelle ich mir halt schwierig vor. Und ich glaube, wenn du jetzt, du hast dich aber trotzdem, jetzt hast du dich dann in dem Profi-Jahr oder Jahren, das ist jetzt anderthalb Jahre, ne?
Ja,
fast, ne?
Ja,
oder ein bisschen also mehr.
Vom Lösen her.
Hast du dich da dann auch nochmal wirklich verbessert, was deine Leistung angeht?
Ja, also gerade im ersten Jahr habe ich nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Also wenn man das sieht, ich bin auf Hawaii, habe ich eine 8,55 gemacht. Und habe dann eine 8,32 im Jahr drauf in Klagenfurt gemacht.
Okay.
Und da war es jetzt auch nicht so von den Bedingungen her, dass du sagen konntest, okay, war jetzt Laborbedingungen,
das
so,
waren jetzt 18 ideal Minuten, ist. Also, habe ich das jetzt richtig für 18 Minuten schneller oder was? Okay.
Ja,
8,32 ist, da kommt man ja schon wirklich in die 22, vorderen Sphären rein.
Genau, es war dann so auch wieder eine Top-10-Platzierung in Klagenfurt und in Luxemburg habe ich auch eine Top-10-Platzierung gehabt beim 70-3. Und dieses Jahr habe ich so ein bisschen Pech gehabt, sage ich mal. Also zum einen, sag ich mal, ich bin im Frühjahr habe ich wirklich eine super Schwimmperformance gehabt, habe dann ein bisschen Rückenprobleme gehabt und konnte mich vor allen Dingen nicht mehr so frei bewegen. Es war mir gar nicht so bewusst, was da eigentlich los ist, sondern es war wirklich so, dass ich beim Schwimmen nicht mehr in die Länge gekommen bin, nicht mehr richtig drücken konnte, der Bewegungsablauf hat nicht mehr gestimmt, weil ich einfach ja nicht mehr so von der Bewegung dahin gekommen bin, wie es effektiv gewesen wäre. Und dann ist halt auch viel passiert. Ich hatte dann 3 Magen-Darm-Grippen. Das habe ich dann insbesondere auf dem Rad gemerkt.
Das kleine so, Kind, ne, ist schuld.
Exakt, ja. dann, sag ich mal, ist mein Vater auch verstorben. Das waren alles so Rahmenbedingungen, die jetzt das Jahr unbedingt nicht so leichter gemacht haben. Da habe ich auch ein bisschen Pech gehabt im Wettkampf mal. Wie gesagt, in Kalmar, wo ich einen super Tag gehabt habe, da war ich weit unter 8,30 eigentlich auf Kurs. Da hatte ich dann den Platten, ne, wenn das Laufen auch nur annähernd so funktioniert hätte, wie ich mir das vorgenommen hätte. Und die Runde, die ich da angelaufen bin, war wirklich nochmal deutlich schneller. Und da ich gedacht so, boah, heute kannst du fliegen. Aber wie gesagt, einmal vertreten und dann den Ohrschenkel zugegangen, war es ein bisschen doof. Und Wales war dann ein Stück weit auch schon, es war die 4. Langdistanz, die ich eigentlich in dem Jahr antrainiert habe. Da muss man dazu sagen, habe ich das Beste einfach draus gemacht und ich hatte einfach Bock, vor allen Dingen nochmal ein Rennen zu machen und nicht so aus der Saison rauszugehen, wie im Jahr davor in Taiwan. Da hatte ich 3 Platte in einem Rennen, weil ich irgendwas drüber gefahren habe, das habe ich noch nie gesehen. Das ist richtig ein Stück aus dem Reifen rausgeschnitten gewesen.
Komisch, ja.
Habe ich wirklich noch nie gesehen. Und dann war natürlich jedem Stein Tür und Tor geöffnet. Und so wollte ich meine Saison auf gar keinen Fall beenden, weil es hat dann irgendwie schon bis Januar an mir geknabbert, dass ich da ausgestiegen bin, in Anführungsstrichen, Strichen ohne Not. Ich hatte dann auch überlegt, nochmal einen Wettkampf später zu starten. Aber da ging es dann meinem Vater schon so schlecht, dass ich dann nicht mehr noch bis Ende Oktober trainieren wollte, sondern da hatte Familie einfach mal Vorrang.
Ja, okay. Das ist auch wichtig, ne? Dass man nicht nur Triathlon im Kopf hat. Dann, ne?
Ja,
cool. Ja, da tut mir natürlich leid mit dem Vater und so. Das ist natürlich auch eine blöde Geschichte. Also das steckt ja auch immer noch hinter vielen Sportlern, wo man nicht hinter die Kulisse gucken kann. Dann steht man da so leicht und sagt, ach, warum hat denn der seine Leistung heute nicht gebracht? Und dann passieren da Sachen zu Hause, die man ja gar nicht mitbekommt. Ne?
Ja.
Wie kriegst du das hin, so mit Familie und so? Unterstützt dich da deine Frau? Die war ja nun auch Athletin, die weiß wahrscheinlich, was du so durchmachst.
Ja, die ist auch Triathletin.
Ja.
Die hat mir das Schwimmen beigebracht.
Ah ja.
Habe ich ja schon erzählt. sag ich mal, halt am Anfang natürlich war so eine Entwicklung nie absehbar. Also ich habe es wirklich als kompletter Hobbyathlet eigentlich angefangen und okay, ich wusste, ich kann laufen, ich wusste, ich kann Radfahren, aber dass das nochmal so eine Wendung nimmt im doch höheren Alter, hätte ich nie gedacht und die unterstützt mich da auch komplett. Also jetzt ist mal so, jetzt im Herbst ist mal so ihre Zeit, sage ich mal, ne? Also sie war jetzt letzte Woche beim Wettbergen mal beim Volkslauf unterwegs, die Woche davor war, glaube ich, das in Hillesdorf und so, da halte ich ihr den Rücken frei, da stehe ich dann nicht an der Startlinie, sondern am Streckenrand und habe dann meiner Tochter da Applausklatschen beigebracht, das war ziemlich witzig.
Okay. Wie alt ist sie jetzt?
15 Monate.
Okay.
Und das war einfach so ein, das jetzt auch mal so zurückzahlen jetzt auch, ne? Also, dass sie jetzt einfach Termine machen kann, ohne zu fragen, was musst du denn trainieren?
Ja. Aber das ist auch, wenn du abends nach Hause kommst und nochmal eine 3-4 Stunden Einheit machst und am Wochenende vielleicht auch mal 6 Stunden morgens und abends nochmal ins Wasser oder was auch immer, das ist ja schon ein harter Ablauf, wo dann nicht viel übrig bleibt vom Papa, ne? Oder vom Ehemann.
Ja,
ne?
Ja, aber sie hat es in Anführungsstrichen verbrochen. Ne? Sie hat sie keiner.
Hätte sie dir mal das Schwimmen nicht beigebracht.
Mir Schwimmen beizubringen. Und sie war ja schon vor mir Triathletin. Ne? Ja. Ohne sie wäre ich vielleicht auch nicht auf die Idee gekommen, dass ich das jetzt unbedingt machen muss.
Ja, ja. Ja, aber gut, aber du wirst das ja schon hinkriegen. Und wenn man dann die Urlaube noch gemeinsam mit Trainingsplan oder was auch immer, man muss dann wirklich sich die Freiräume genau suchen und. Ja, das wird dann schon funktionieren. Das heißt, du machst jetzt aber auch weiter, ne? Du hast noch Ziele für nächstes Jahr oder
genau,
also jetzt ist Saisonpause erstmal wahrscheinlich ein bisschen, ne?
Ja, also ich habe gerade so jetzt die Saisonpause, mache gerade gar nichts. Also ich war gestern mal Fußball spielen mit meinen alten Kumpels vom Fußball, die ich so ewig nicht gesehen habe. Also ich mache so einmal im Jahr mache ich das mal so ungefähr. Aber gestern auch ziemlich ernüchternd.
Ja, wenn man so aber nicht aus der Puste.
Nee, das nicht. Aber wenn man immer nur einmal im Jahr gegen den Ball tritt, ist das schon merkwürdig.
Ja, ja.
Und gut, am Wochenende war ich am Brelinger Berg, haben wir Mannschaftszeitfahren gemacht, aber auch nur, weil ich einfach wahnsinnig Bock da drauf hatte.
Einfach so jetzt für Spaßveranstaltung.
Genau, ich habe zwei Wochen vorher erstmal in England die Pubs unsicher gemacht und dann mich mit Freunden getroffen, auch gerade mal mit Freunden, die abseits des Sports da mit mir verbunden sind, die müssen natürlich, also denen erkläre ich das, die haben auch alle dafür Verständnis und sehen das auch, dass gerade jetzt das sich nochmal ein bisschen verschärft hat, mein Zeitproblem in Anführungsstrichen. Und dann wissen die auch, okay, im Winter hole ich das also auch mal nach.
Okay, und kannst du denn überhaupt noch auch sagen, ach, ich eier jetzt mal nur mit dem Mountainbike durch die Gegend und ohne zu trainieren? Oder ist das, wenn du losgehst, ist es dann immer gleich wirklich nach Trainingsplan?
Also ich bin jetzt.
Oder dann lieber Fußball, wo du sagst, wenn abseits vom.
Ja, also ich habe wirklich so gerade so ein bisschen Run, Swim, Bike Detox gemacht. Also mal komplett nichts, aber. Jetzt so komplett durchgehalten habe ich es auch nicht, wie gesagt, am Samstag
am
Brelinger Berg, am Sonntag bin ich, bevor meine Frau gelaufen ist, bin ich gelaufen mit einem Kumpel zusammen, weil ich den jetzt supporte, das ist so mein Lauftrainingspartner und der startet jetzt so in Amsterdam beim Marathon und da habe ich einfach gesagt, okay, ich muss jetzt mal was zurückzahlen, dafür, dass der immer seine Knochen hingehalten hat, wenn ich trainiere, wie gesagt, ist jetzt mal an der Zeit, was zurückzugeben.
Aber im Winter wirst du wieder richtig trainieren oder ist das dann eher so, wo man sagt, man macht mal ein bisschen dies, mal ein bisschen das, mal ein bisschen Abwechslung oder geht das dann irgendwann ab, sagen wir mal Oktober haben wir jetzt, November, Dezember wieder richtig voll in Trainingsplan rein?
Genau, also richtig strukturiert ab Dezember. Ja. Jetzt mache ich mal so 2-3 Wochen wirklich ganz, ganz wenig und fange dann locker an. Und dann aber auch so ein Stück weit auch, wozu habe ich Lust? Und dann muss man natürlich immer sich die Frage stellen, was lief denn im letzten Jahr nicht so gut? So die Jahre davor habe ich immer gesagt, im Schwimmen ist meine große Schwäche. Jetzt bin ich aber schon ein paar Mal im großen Pack quasi mit rausgekommen bei den Schwimmern. Also in Wales mit einem Joe Skipper zum Beispiel zusammen, der jetzt natürlich nicht der beste Schwimmer ist, aber wo man weiß, okay, damit kann man arbeiten. Und jetzt so in diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, will ich mal im Radfahren nochmal eine Stufe draufsetzen. Und das korrespondiert natürlich dann auch, Radfahren ist sehr, sehr zeitintensiv, dass man da ein bisschen was freischaufeln muss an Zeitkapazität. Und das geht dann für mich so richtig scharf ab 1.12. los. Vorher, November, gucke ich da mal. Und dann, klar, werde ich auch mal so eine Schwimmwoche einlegen. Ich habe ja gesagt, dass ich mal 9-mal von einer Woche im Wasser war. Das, sag ich mal, werde ich wahrscheinlich nicht durchhalten. Aber so, ich habe es in der Tat schon mal, dass ich das waren 14 Tage, habe ich mal so 12 Schwimmeinheiten gemacht auch.
Okay.
Also dann immer mal so einen Ruhetag.
Oder aber da sind dann aber auch manchmal dann nicht nur eine Stunde, sondern auch mal 2 Stunden im Wasser, oder?
Ja, so auch mal 5-Kilometer-Einheiten sind auch schon mal mit dabei. Aber das musst du auch erstmal wieder reintrainieren. Wenn ich dann mal, jetzt so ins Wasser springe von jetzt auf gleich, also wenn wir mit der Tochter schwimmen, dann habe ich danach nicht lassen können, bin mal auch mal so 200 Meter geschwommen. Boah, das hat sich ganz, ganz merkwürdig angefühlt.
Ach, weil du nicht drin bist.
Ja, genau. Ja, das Wassergefühl verlierst du unglaublich schnell. Deswegen zeigt es mir auch, dass man im Schwimmen wirklich dranbleiben muss. Gerade wenn man da spät mit angefangen hat oder vielleicht auch nicht so mit viel Talent gesegnet ist, dass man dann wirklich immer am Ball bleiben muss. Sonst bist du raus und dann fällt der Wiedereinstieg schwer und dann ist auch die Motivation irgendwann so, dass du sagst, ach komm, dann trainiere ich lieber 2 Sportarten und eine mache ich so ein bisschen nebenbei. Und,
so wie wir das machen als Hobbysportler.
Genau, das geht auf dem Niveau auf gar keinen Fall.
Ja, krass. Und nächstes Jahr hast du da schon jetzt, wann planst du deine Rennen oder hast du dir das jetzt schon alles rausgesucht? Und
Ich habe so grobe Vorstellungen, was ich nächstes Jahr machen will. Das muss man natürlich dann erstmal mit dem Trainer so durchsprechen, was man machen will. Und dann muss man natürlich auch gucken, wo sind meine Stärken, passt das miteinander überein, ne? Dass man da auch einfach so einen Wettkampf auch findet, wo man weiß, okay, das wird meiner Performance eher in die Karten spielen, als, wie gesagt, als zum Beispiel Wales. Wales, wie gesagt, halt wirklich gemacht, um das Jahr gut zu beenden für mich. Und das Ergebnis war ja auch gut. Also, wie gesagt,
aber du hättest, von der Laufstrecke war es nicht ideal. Rad war ja super, wenn es profiliert ist, kommt dir ja entgegen, aber beim Laufen dann das Profilierte wieder nicht so. Da hättest du dann lieber eine flache Strecke führen.
Genau, also ein bisschen so, war es ja auch nicht flach. Also das denkt man immer, es geht so 42 Kilometer am Strand entlang so ungefähr. Sondern da geht es ja schon rauf, runter und da muss man einfach auch das im Auge behalten, dass das ja auch gerade der Ali Drive, wenn man den dann hochläuft oder runterläuft vom Ali Drive, die Palani hoch, die hat, glaube ich, 11% Steigung. Also das ist jetzt auch nicht so lecker.
Ja.
Zwar nicht so ewig lang, aber danach, das Energy Lab, das geht halt auch immer nur so ganz, ganz leicht rauf und runter. Ja. Und vor allem zum Energy Lab raus ist es dann auch nochmal ein Anstieg. Den musst du bei 35 Grad in der prallen Sonne mit einem schönen wärmeabgebenden schwarzen Asphalt und wärmeabgebender schwarzen Lava nicht unbedingt haben.
Ja, okay. Und Hawaii, ist das immer noch das große Ziel, da als Profi mal an den Start zu gehen? Oder ist das jetzt ein bisschen Glückssache oder musst du da wirklich mal einen perfekten Tag erwischen, wo du sagst, okay, da schaffe ich jetzt mal so einen Slot?
Ja, da muss wirklich alles zusammenkommen. Ne? Und es wird auch mit den Jahren dann jetzt nicht mehr leichter, das muss man auch mal so sagen. Ich hatte, wie gesagt, letztes Jahr
kommen von
Taiwan.
Unten auch viele gute hoch.
Genau, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Florian Angert sehe, der gerade letztes Wochenende in Barcelona die schnellste jeweils gemachte Rookie-Zeit auf der Langdistanz da raushaut, so mit 7 Stunden 47, glaube ich. Alter, das ist schon brutal, was da jetzt auch nochmal nachkommt. Ne? Und da muss man natürlich zum einen einen Wettkampf haben, der perfekt auf ein Maß geschneidert ist, dann ein bisschen Glück haben. Ne? Und dann vielleicht auch das Starterfeld muss natürlich auch dann vielleicht mit Lunana stimmen. Ne? Wie gesagt, mit dem Frodeno ist dann schwierig. Wo der meist ja seinen Slot sicher hat.
Ja. Ne, also ich drücke dir die Daumen. Wie lange meinst du denn, machst du das mit dem Profi noch? Hast du da irgendwo eine Deadline gesetzt oder machst du das jetzt von Jahr zu Jahr abhängig, wie du dich fühlst?
Also ich habe das von Anfang an gesagt, ich mache das von Jahr zu Jahr, wie ich mich fühle.
Okay.
Und sag ich mal so, neben der Arbeit und das Kind fordert, merkt man ja auch immer noch mehr. Deswegen kann man da jetzt keine wirkliche Prognose abgeben, sondern ich gucke immer
einfach
im Herbst.
Machen.
Vor allem auch, wie ich so durch den Sommer gekommen bin, ob man, ne, wahrscheinlich wird es vielleicht auch mal ein Jahr geben, wo man die Motivation verliert und dann weiß man, okay, jetzt sollte
das
man.
Das kann sein,
dass
es ein Punkt ist, ne? Ein Rennen, einmal ein Ziel, also ein positives oder ein negatives Erlebnis, was auch immer, wo man dann sagt, okay, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich. Da ist dann natürlich die große Frage, was dann passiert, ne? Wenn du irgendwann den Schlussstrich siehst, ob du dann sagst, ach, ich gehe noch mal hier so ein bisschen recreational so mäßig, also wie so ein Hobbysportler an die Sache ran und mache weiter, oder ob du dann sagst, okay, entweder ganz oder gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, ganz oder gar nicht, ne? Wenn,
also
so kenne ich das von vielen Profis oder von Leuten, die ambitioniert sind.
Ja, also die Frage habe ich mir auch schon gestellt und es gibt ja auch mal so Stimmen, die sagen, ja, wie kann man als Profi dann als Age-Grouper nochmal starten und nochmal nach Hawaii wollen und so. Aber gut, sag ich mal, wenn ich mich dafür jetzt entschließen würde, wie gesagt, fürs nächste Jahr stellt sich bei mir nicht die Frage. Aber wenn ich mich dafür entschließen würde, muss man auch fairerweise sagen, ich habe nie Vollprofi-Bedingungen gehabt.
Ja.
Ne, bin absoluter Quereinsteiger und da sag ich mal, wenn ich dann nochmal als Age-Grouper sagen würde, okay, ich will vielleicht nochmal nach Hawaii, das ist in der Tat so eine Sache, dass ich sage, ich will unbedingt nochmal nach Hawaii,
okay.
Wenn es nur in Urlaub ist, aber das könnte man natürlich dann so mal verbinden, das sag ich mal, das wenn da einer Kritik dran üben will, ist das ein gutes Recht, aber ich weiß halt, dass so die Kritik würde ich nur gelten lassen, wenn ich wirklich Profibedingungen gehabt hätte und absoluter Ausnahmeathlet gewesen wäre, sag ich mal.
Dass man sagt, als Frodeno muss man jetzt nicht noch da als Weltmeister irgendwie an den Start gehen, aber gut, aber wenn man es ganz ehrlich sieht, du bist ja, im Grunde hat sich für dich nichts geändert, außer dass du im anderen Starterfeld bist. Genau. Vielleicht ein bisschen anders trainierst, aber letztendlich bist du ja nur Profi, sagen wir mal Amateur Plus, könnte man es vielleicht nennen.
Ja.
Ne?
Ja. Also ich habe natürlich Unterstützer, für die bin ich auch super dankbar, aber wie gesagt, von Profistrukturen bin ich dann schon weit entfernt.
Na, cool. Hab ich jetzt noch irgendwas, was ich vergessen habe? Profikarriere, ich wollte noch über Ernährung sprechen, aber das schaffen wir jetzt nicht auch noch. Das wird alles viel zu lang. Ich weiß, dass du mit Max Brosion zusammenarbeitest, weil die Gabi war letzte Woche hier. Wir verkaufen die Sachen ja auch.
Ja, genau. Die haben
diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel.
Genau, das Gel habe ich mich auch selber mit eingebracht in die Forschung.
Echt? Ja. Okay.
Ja, also sind viele von meinen Erfahrungen, was ich gesagt habe, wie ein Gel aufgebaut sein soll, mit drin und auch mein Trainer, der ganz, ganz viele Altersklassenathleten gerade auch betreut und deswegen auch einen guten Einblick hat, was ein gutes Gel ausmacht und was vor allen Dingen ein schlechtes Gel ausmacht.
Ja.
Und was man vielleicht auch falsch machen könnte.
Was machen die denn jetzt anders als andere? Ich weiß, dass sie halt relativ wenig Zutaten nehmen.
Genau.
Und also ist ja das Maltodextrin, glaube ich, der wichtigste Wirkstoff bei so einem Gel.
Es ist schon keep it simple, ne? Und vor allen Dingen auch nicht so viel Fructose. Fructose sagt man auch, wenn ich da richtig informiert bin, sei auch ein Stück weit so ein Billigmacher, aber geht sehr auf den Magen.
Ja, ja. Das ist die sind ja Fructose, also Max Brosion ist ja komplett fruktosefrei.
Genau, ne? Aus dem Grund, ja. Ja. Und auch das Ganze hinsichtlich so Aminosäuren und Magnesium ist natürlich mit drin, aber alles so, dass der Magen das gerade auf der langen Distanz noch verarbeiten kann, von den Zugaben her. Und Natrium, sehr natriumreich ist es, weil wir da festgestellt haben, dass der Einbruch deswegen kommt, weil man nicht genug Salz zugeführt hat.
Ja, ja.
Und das sind alles so alles Sachen, die wir bei der Produktentwicklung so, wo ich mitgefragt worden bin und wo ich auch mich sehr gerne mit eingebracht habe.
Ja, ganz kleine und kennt gar nicht so viele, ganz kleine und feine Marke aus Hannover. Und die Gabi, die war letzte Woche hier und wir haben so ein bisschen gesprochen über das Gel und so, was wir noch ins Sortiment auch noch aufnehmen müssen und so weiter. Und habe ich ihr auch schon erzählt, dass du kommst und dass wir hier Podcasts machen. Habe ich mit ihr gequatscht und habe gesagt, mit ihr könnte ich ja auch mal einen Podcast machen, weil sie ist ja auch Ernährungsberaterin und sowas. Daraus ist das ja alles mal entstanden. Und nachdem ich mit ihr dann eine Stunde jetzt da drüben im Raum gequatscht habe, einfach jetzt businessmäßig und so ein bisschen habe ich auch private Fragen gestellt. Hier, was soll ich nehmen und mit Natrium und was hältst du von Salz? Und sonst habe ich gleich gewusst, das wird auch eine 2-Stunden-Sendung, wenn ich mit der quatsche wahrscheinlich. Definitiv, und wir sind jetzt auch schon bei 2 Stunden. Wir haben auch relativ viel. Was isst du denn sonst? Musst du da auch in der Saison wirklich komplett auf deine Ernährung achten mit Cheat Day und solche Sachen? Oder ist das so ganz normal wie jeder andere auch?
Ja, also ich muss dazu sagen, dass Gabi jetzt vielleicht mal ein bisschen besser weghören sollte. weil da habe ich eine Ernährungsberatung gemacht, habe da auch viel von umgesetzt.
Ja.
Aber irgendwie von der abendlichen Schokolade komme ich irgendwie auch nicht so weg.
Okay.
Also im Sommer vielleicht schon, aber dann ist es bei mir Eis, also aber auch irgendwie das bei mir jetzt, habe ich jetzt auch so gedacht, das ist ein Stück weit auch mental, ja, das ist so die Belohnung für einen harten Trainingstag, dass ich dann abends zum einen essen kann, was ich will, von der Energieanzahl her, weil du noch weißt, okay, das ist auch alles verbrannt so. Und zum anderen auch so ein bisschen Balsam dann für die Seele, ne?
Ja, ja, das bringt ja nichts, wenn man sich da dann auch noch kasteilt, ne? Das ist klar.
Ja. Also ich denke auch.
Das heißt, du isst alles, aber ein bisschen so grob, dass dann morgens mal ein Müsli oder irgendwas gegessen werden muss und solche Sachen.
Genau, den Rest des Tages achte ich schon sehr drauf, dass ich mich gut ernähre, dass auf jeden Fall alles stimmt. Ich gehe auch ganz, ganz häufig, lasse ich Blutkontrollen und sowas machen, um zu wissen, dass da auch wirklich alles perfekt aufgebaut ist, dass der Körper alles hat, was er braucht. Und das ist so das und wie gesagt, das machst du natürlich dann auch über gute, gesunde Ernährung. Also bei uns, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal eine Fertigpizza gegessen habe.
Also wirklich frisch kochen, frische Sachen und Nahrungsergänzung. Nimmst du die jetzt nur zum Sport, hier so ein Gel und vielleicht mal so ein Eiweißshake von Max Brosion oder sonst wie? Oder ist das im Alltag, weiß ich nicht, nimmt man da jeden Tag irgendwas von dem Zeug oder isst man eher normal?
Ich nehme zum Beispiel jeden Tag Orthomol Sport, kann ich auch so sagen, weil da halt ganz, ganz viel schon mal mit abgedeckt ist, was der Körper braucht.
Aber das habe ich schon mal gehört, ich habe das noch nie gesehen, was das genau ist. Ich habe
auch festgestellt, das reicht mir nicht. Also Magnesium muss ich zum Beispiel immer noch supplementieren, weil da komme ich sonst nicht mit hinterher.
Und das hast du auch über das Blutbild festgestellt? Oder?
Genau.
Okay.
Ja, also das sieht man dann im Blutbild. Und ich merke das auch selber, also auch bei den Achillessehnenproblemen. So seitdem ich da zum Beispiel mit Magnesium das supplementiere, habe ich da eigentlich auch nicht mehr so große Probleme, weil einfach die Muskelspannung ein bisschen nachgelassen
ist. Interessant, weil Magnesium haben auch ganz viele, die das nehmen, die dann leicht zur Toilette rennen müssen. Weil
ja, das ist natürlich auch. Ja. Das funktioniert vorm Wettkampf zum Beispiel, wer damit Probleme hat.
Einfach von Magnesium gehen nehmen und oder wie?
Ja, also in der Tat mal so sein, also was auf den Packungsbeilagen steht. Ne,
kann schon passieren, wenn man zu viel.
Ja, und wenn du ein Carbolo da nimmst, da ist auch jede Menge Magnesium drin.
Ja.
Da weißt du halt auch, dass, ne, woher es dann kommt.
Und sonst noch irgendwas hier? Ist in dem Orthomol dann Vitamin D und dieser ganze Kram schon drin, den man genau, sonst einzeln nehmen würde?
Ja, also okay. Vitamin D nehme ich auch noch. Ja, das ist halt, das ist schon so ein Multikomplex quasi von den Zutaten her.
Ja.
Halt auch wirklich durch die Sportlerbrille gesehen und auch durch die Ausdauersportlerbrille auch speziell drauf abgestimmt. Wie gesagt, man muss dann immer noch mal, also wenn du es richtig machen willst, musst du auch ins Blut gucken lassen und dann noch mal deine speziellen Sachen auch noch.
Okay.
Coenzym Q5 ist auch noch so eine Sache, Coenzyme sind auch noch so eine Sache, B-Vitamine, klar. Halt so, der Körper funktioniert halt nicht nur mit Magnesium, was es einfach machen würde, sondern wirklich komplex. Und ne, Fette, Omega-3, Fettsäuren, zum Beispiel Fischölkapsel ist auch mit drin oder so. Oder die günstigste Alternative für Omega-3-Fettsäuren ist Leinöl.
Das nehme ich.
Von Gabi.
Ja, Leinöl benutze ich auch, weil ich bin ja Veganer. Das heißt, für mich kommt das mit dem Fischöl gar nicht in Frage.
Ja, da bist du mit Leinöl echt super aufgestellt.
Ja, hochinteressant. Also, und jetzt muss.
Man sagt ja auch bei Omega-3 ist es so, dass so das natürliche Antibiotika quasi ist.
Ja.
Also gerade was Entzündungsprozesse vermeiden angeht, ist das ganz, ganz wichtig.
Ja, die Fette habe ich immer eine Zeit lang gemieden. Das ist eigentlich totaler Blödsinn. Man muss die eigentlich
immer. Es gibt einen schönen Spruch: Die Angst vor dem Fett hat uns fett gemacht.
Ja.
Stimmt so. Ja. Also auch mal so, wenn man sich so mal erguckt, wann wann der Menschheit gesagt worden ist, Fett musst du meinen, weil von Fett wirst du fett. Mit dem Zuge ist so, dass, ja.
Ja, man muss ein bisschen differenzieren, ne? Mal wenn man das falsche Fett isst, ist es immer noch blöd, glaube ich. Genau. Ne? Aber wenn du so pflanzliche Fett oder so, kannst du natürlich eigentlich gar nichts falsch machen. Ja. Und wo wollte ich noch drauf hinaus? Ach so, du musst jetzt aber auch aufpassen, musstest du wahrscheinlich vorher schon, dass nicht irgendwo was auf der Kölner Liste steht, ne? Mit Doping und Kram. Ja, ne? Dass also du da nicht irgendwie schon, aus Versehen irgendein Medikament einnimmst, da guckst du dann jedes Mal genauer nochmal drauf, oder?
Ja, in der Tat. Also inzwischen weißt du halt, was du nehmen darfst und vor allen Dingen was nicht. Also so Sachen wie Medi-Night, das haut dich mit auf die Dopingliste.
Ist mit drauf?
Wenn du das überdosierst, auf jeden Fall.
Ach, krass.
Oder irgendein österreichischer Athlet wurde letztes Jahr gesperrt, weil er mit Aspirin-Komplex da zu doll hantiert hat.
Okay.
Und das sind natürlich Sachen, das musst du auch wissen. Also da Kölner Liste, ne, die NADA hat da aber auch eine App für, da kannst du das dann ganz einfach sehen, okay, geht nicht. Zum normalen Arzt zu gehen, wenn du Sportler bist, ne, und wenn du dir dann die Frage stellst, steht das denn da auf der Dopingliste, gibt es erstmal große Augen, so, was ist denn der? Und deswegen muss man da sich auch so ein Netzwerk aufbauen, wo man hingehen kann, wo man weiß, dass man da in guten Händen ist und da auch nichts Falsches verschrieben bekommt.
Ja.
Aber wie gesagt, als ALGH-Grupper war ich halt auch schon mehrfach in Kontrollen.
Haben die jetzt auch als Profi bei dir schon geklingelt?
Ja,
am
Geburtstag sogar.
Echt?
Ja.
Ach krass.
Ja, es war, dann musste ich auch mal angeben. Ne? Muss ja,
eine App, wo du dann reinträgst?
Ja, es gibt da verschiedene Kontrollprogramme und ich bin so gesehen in dem niedrigsten drin. Da musst du zum Anfang des Jahres so einen mehr oder weniger Jahresplan schicken. Und dann stand er bei mir auf der Arbeit und sagte, ja, rief mich auf meinem Handy an, weil die Nummer musst du auch angeben.
Ja,
wo sind sie denn nicht so? Wo bin ich denn? Ne? Wer ist denn da überhaupt? Und dann so, ja, guten Tag, ich bin da so und so, komme im Auftrag der NADA und würde ganz gerne Dopingkontrolle bei Ihnen durchführen. Ich so, ja, wir haben ja vielleicht auf den Zettel geguckt, sage ich, heute ist mein Geburtstag, da muss ich nur einen halben Tag arbeiten, sage ich. Ich sitze gerade am Kaffeetisch mit meinen Eltern und meiner Schwester und meinem Schwager. So, und dann.
Ach, der war auf der Arbeit und du warst schon zu Hause, okay.
Und dann kam er zu mir nach Hause.
Ah ja, okay.
Und auch in gefühlt Raketengeschwindigkeit.
Nehmen die denn Blut ab oder?
Nee, ja, da war es Urinkontrolle, aber auf Hawaii war es zum Beispiel vorm Rennen so, haben sie Blut abgenommen.
Okay.
Und nach dem Rennen Urin.
Und hier auch, wenn sie jetzt zu dir nach Hause kommen, nehmen die auch mal Blut ab oder nur Urin meistens?
Bisher waren sie nur Urin. Also
okay.
Je nachdem, also.
Krass.
Können auch beides machen.
Ja, das ist ja auch eine krasse Geschichte. Ich habe mal gesehen, aber. Nehmt ihr dann im Profifeld oder hast du das mitbekommen, dass da dann auch viele Leute dann mit Schmerzmitteln, also das erlaubte Doping machen, dass sie sagen, ich hau mir nochmal zwei Ibo rein vorm Rennen oder sowas?
Ja, sowas gibt es, aber sehen tust du das nicht. Aber also ich persönlich glaube ja, dass für die Langdistanz Schmerzmittel absoluter Quatsch sind. Weil jeder, der mal über einen längeren Zeitpunkt Ibus genommen hat, weiß, dass irgendwann die Magenschleimhaut sich mal, sich mal meldet und mal einen netten Gruß schickt.
Ich würde das auch im Leben nie machen, aber ich habe das halt mitbekommen. Ich glaube, es gab mal eine so eine Anti-Doping-Geschichte so mit Toni Martin, der so erzählt hat, die sind ja so gegen Doping aufgestellt gewesen, gab es mal so eine Doku darüber. Und dann hat er aber mal sein Medizin-Dingens da offen der Kamera gezeigt. Ja. Also auch wurde auch unkritisch alles gemacht. Und dann hat er gesagt, naja, ab und zu mal Schmerzmittel muss man halt mal nehmen, ne, wenn man so ein Zeitfahren macht. Ja. Also zumindest habe ich das jetzt so im übertragenen Sinne im Kopf.
Ja, beim Zeitfahren ist ja, sag ich mal, maximal eine halbe Stunde sind durch. Aber so Ironman ist halt auch eine Stoffwechselschlacht. Und da muss der Magen 100% funktionieren.
Ja, ja. Aber ich finde es trotzdem krass, dass das so, also das sind ja schon für mich, da wäre ja für mich schon eine Grenze, die ich gar nicht überschreiten wollte, weil ich immer denke, naja, Schmerzmittel auf Dauer und immer mal wieder im Wettkampf, gut, kann das auch nicht sein, ne? Also da wäre ich ja eher so dieser Typ, der dann sagen würde, na, möglichst auf natürliche Art versuchen durchzukommen. Stimmt, in der Langdistanz machst du dir da mit dem Magen wahrscheinlich nur kaputt. Ja. Aber
also bei Schmerzmitteln.
Aspirin und so ist ja auch so.
Ja,
das geht ja bei RTFs schon los, dass Leute sich sowas reinnehmen. Ja, und so. Also so im Breitensport ist das ja auch ganz beliebt, was ich so mitbekomme, dass man sich einfach nochmal so eine Aspirin reinpfeift, weil man denkt, man wird schneller. Ne? Ist wahrscheinlich auch Quatsch. Dann lieber Rote-Bete-Saft. Trinkst du Rote-Bete-Saft vorm Rennen?
Jo. Echt? Ja, das war ganz witzig. Als ich mal bei der Dopingkontrolle war, da waren, wie gesagt, auch Frodeno und Kilo und so da. Und dann schaute der Arzt nur so auf die Urinprobe und sagte, auch heute Rote-Bete-Saft?
Ja, ja, ja.
Also ich weiß nicht, ne, kannst nicht sagen, dass die es auch genommen haben, aber er wusste auf jeden Fall sofort, als er halt die Farbe gesehen hat, was los war.
Für alle, die das nicht kennen, Rote-Bete findet und sieht dann auch, macht dann auch roten Urin sozusagen. Das ist ja ganz lustig. Also das funktioniert das denn oder ist das, weißt du es nicht? Kannst
also wissen tue ich es nicht. Also es gibt ja diese Studien dahinter, wo gesagt wird, dass da eine Laktatbildungsrate, dass die höher ist, also erst mit einem höheren Level steigt. Und die Idee dahinter ist, dass der Körper natürlich dann erst später Laktat bildet. Das hat bei einer Studie auch gut funktioniert. Wer die Studie allerdings ganz aufmerksam liest, der kriegt auch raus, dass das bei den Leuten, die nicht so intensiv vorher trainiert hatten, die allerbeste Wirkung gezeigt hatte.
Okay, aber das heißt, gut, wenn du sowieso schon ganz oben bist, bringt es vielleicht gar nicht so viel gegenüber jemandem.
Aber selbst wenn es nur 1% ist, ne, und sag ich mal bei so
kostet ja nichts.
Ja, und vor allem einen konzentrierten Gemüsesaft, da kann man ja jetzt auch nichts falsch machen.
Nee, der ist ja relativ gesund noch und schmeckt aber nicht, ne? Nee. So lala, sagen wir mal so.
Ich habe mal gehört, ist so auch für die Blutbildungsrate und so mit O-Saft.
Okay.
Das zu mischen, das nimmt zum einen den fiesen, erdigen Geschmack raus und zum anderen tut man der Aufnahmefähigkeit des Körpers auch nochmal einen Gefallen.
Okay, gut, dann müssen wir jetzt mal langsam zum Ende kommen, denke ich. Ich freue mich, dass du so aus dem Nähkästchen hier erzählt hast. Mal gucken, wie unsere radsportaffinen Leute das so aufnehmen. Also die Triathlon-affinen, für die ist das wahrscheinlich super spannend.
Ja.
Wenn man nur Radsport macht, lernt man natürlich vieles dazu, wie Triathleten ticken. Und natürlich auf der einen Seite auch ein bisschen extrem sind, ne? Und vor allem du natürlich in diesem hohen Niveau ist man natürlich auch viel extremer unterwegs als jemand wie ich oder jemand, der mal einen Volkstriathlon mitmacht. Ich fand es sehr, sehr spannend. Danke, dass du das mitgemacht hast auf jeden Fall schon mal.
Ja, gerne.
Vielleicht zu guter Letzt, wer gewinnt auf Hawaii?
Also für mich geht kein Weg an Frodo vorbei. Okay. Also bei den Männern, bei den Frauen ist Daniela Reef eigentlich für mich unschlagbar, auch wenn ich jedes Jahr doch eher Lucy Charles.
Relativ langweilig, ne? Ja.
Lucy Charles die Daumen drücke, aber das ist einfach eine Überathletin. Und wahrscheinlich, sag ich mal, wird Lucy Charles irgendwann auch einfach nur deswegen nicht so viele Titel geholt haben, weil die ist ja noch sehr, sehr jung, einfach weil die Reef in ihrer Generation mit dabei war.
Ja,
und ansonsten bei den Männern freue ich mich einfach auf ein mega spannendes Rennen. Ich glaube, das wird dies Jahr nochmal eine Spur härter beim Schwimmen. Also Josh Amberger hat ja gesagt, er will den Schwimmrekord brechen und jeder weiß, dass Josh Amberger und Jan ja auch, also Jan Frodeno ja auch ganz gut miteinander können. Und ich denke, da wird sich ein richtig ordentlicher Zug bilden.
Ja.
Und Frodeno wird versuchen, damit zu schwimmen. Dann gibt es einen Brownlee und Gomez, die dann natürlich sie da auch versuchen reinzuhängen und die Ball zu kriegen.
Ach stimmt, die machen ja auch noch
und, mit. Okay. Und dann werden die versuchen, den Patrick Lange da natürlich gleich mal ein bisschen was einzuschenken und dem Sebastian Kienle. Und ansonsten muss ich sagen, ja, Kienle steht für mich auch ganz hoch im Kurs.
Der ist gut gelaufen in der 70-3, ne?
Ja, davon auch mal abgesehen. Also für mich hat der in Frankfurt die beste Leistung gebracht, weil man darf nicht vergessen, der Junge tritt in der Wechselzone in eine Glasscherbe. Ja, die Glasscherbe war so groß wie ein Daumennagel und auch ganz schön, ne, so dick wie eine Glasscherbe halt ist.
Ja.
Nach dem Schwimmen fährt dann mit dem Ding im Fuß 180 Kilometer Rad, schließt das Loch zu Jan Frodeno auf dem Rad, geht dann in der Wechselzone zu einer Ärztin und sagt, hier, ich habe da mal so ein kleines Problemchen, lässt sich diese Scherbe aus dem Fuß raus operieren. Frodeno guckt auch nur ungläubig und dann läuft er das Loch zu und läuft bis zum Halbmarathon fast mit ihm Head-to-Head. Ne, das war für mich also wirklich, was gerade so den Kopf, das Mentale angeht, das muss unglaublich wehgetan haben. Das war es, was das Mentale angeht und das wird für mich Hawaii dieses Jahr auch wieder entscheiden. Auf jeden Fall die Leistung des Wettkampfs, auch wenn Frodeno gewonnen hat. Und klar, ich meine, Patrick Lange darf man auf Hawaii nie abschreiben. Das sind einfach.
Er hat schlechte Leistung jetzt immer gezeigt.
Aber es sind seine Bedingungen, es ist seine Insel, das merkt man. Also,
das war ja letztes Jahr genauso, überall abgekackt und Hawaii war dann da. Ne?
Und vorher, ich sag mal, im Jahr davor, wo er das erste Mal Weltmeister geworden ist, hat ihn auch keiner so richtig auf dem Tacho gehabt. Ne?
Haben wir denn irgendwelche Ausländer, die da noch mit reinfunken könnten? Ja, Brownlee glaube ich nicht, dass der es durchziehen kann.
Also für mich auch nicht. Ist Brownlee limitiert durch die Energieaufnahme. Das drängt sich bei mir irgendwie auf. Es ist nur ein Bauchgefühl, aber irgendwie scheint er den Sprung in die langen Distanzen noch nicht geschafft zu haben, was die Energiebereitstellung auf den Mitteldistanzen und Langdistanzen angeht. Und Gomez hat natürlich auch jetzt sich letztes Jahr nicht so aufgedrängt. Aber wer für mich dieses Jahr eine richtige Wundertüte wird, ist auf jeden Fall ein Cameron Wirth.
Ja, ja. Bei dem habe ich auch gedacht, dass der in die Top 3 vorne. Der kann sogar gewinnen. Der hat jetzt zwar vor 2 Wochen irgendwas gewonnen mit so einer Traumzeit, wo ich auch denke, 3 Wochen vor Hawaii ist ja krass.
Ja, es war.
Aber wenn er die Leistung nochmal auspacken kann und das also da.
Ich glaube auch nicht, dass das so gut war. Also ich kenne das aber von Jan Raphael, der hatte seine Bestzeit auch nur 8:02, meine ich. Gemacht, als er 3 Rennen in kurzer Zeit gemacht hat. Also das heißt, er hatte, glaube ich, erst Frankfurt gemacht, dann 4 Wochen, Rot gemacht, 4 Wochen später noch eins und dann 3 Wochen später die dritte Langdistanz in 7 Wochen. Und das, sagte er, war das beste Rennen aller Zeiten.
Ja, der Wirth hat doch jetzt einen 2:42 Marathon oder sowas, habe ich gehört.
Genau.
Und das ist ja was, was sonst seine Schwäche war. Er konnte ja sonst nur Radfahren. Ne? Und jetzt kann er auf einmal vorne mitschwimmen und also dem wird ja auch zugetraut, vorne mit Frodeno mit aus dem Wasser zu kommen, zumindest in dem Pack mit drin zu sein, meinst du nicht?
Das glaube ich nicht. Also ich denke, der wird schon so 2-3 Minuten Rückstand haben auf dem Frodeno, aber das wird der auf dem Rad auf jeden Fall zufahren.
Ja,
ansonsten.
Ja, wird spannend. Ja. Ich bin dann gerade im Urlaub, ich weiß gar nicht, wie ich es irgendwo mitkriegen kann oder sonst wie.
Ich freue mich wahnsinnig drauf, weil die letzten 3 Jahre konnte ich es nicht gucken.
Ja, jetzt kannst du es das erste Mal wieder gucken. Hat alles Vor- und Nachteile.
Das Jahr davor oder letztes Jahr habe ich einen Rückflug doof gebucht gehabt, aber es ließ sich nicht anders machen. Auf dem Rückflug von Taiwan vom Wettkampf saß ich im Flieger und dachte, okay, wird ja zumindest ein Livestream funktionieren. Nee, auf dem Flieger kannst du
nicht. Nee, das funktioniert nicht. Aber guckst du das live dann von A bis Z oder stehst du irgendwann auf?
Mal gucken. Also ich weiß noch nicht genau, wo ich jetzt gucke am Samstag. Aber die Idee ist schon, dass ich es von A bis Z gucke. Ja. Aber sag ich mal, hier in Hannover ist ja im Cheers so ein bisschen Public Viewing. Vielleicht gehe ich da mal vorbei oder sonst zu Hause mal gucken. Aber das wird auf jeden Fall eine lange Nacht.
Ja, spannendes Ding, finde ich auch. Okay, ja, dann vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Gerne.
Und schön, dass du da sein weiterhin durfte. Viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal, wenn du das nächste Mal auf Hawaii bist, dann. Ich verlinke mal deine Webseite und sowas, den Wikipedia-Eintrag. Haben wir sonst noch was zu verlinken? Na, das sind so 2 Sachen, sonst könnt ihr das auch mal googeln, den Namen, dass ihr mal wisst, mit wem ihr es hier
bei
zu tun habt.
Instagram-Folgen hattet. Zum Beispiel,
genau.
Das ist ja auch möglich. Oder Facebook.
Instagram @ChristianHaupt oder wie?
Christian Punkt Unterstrich. Unterstrich und Punkt war geklaut und dann habe ich mich irgendwie vertippt und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibt das jetzt so.
Also Punkt Unterstrich Haupt, okay. Gut, da könnt ihr dann auch folgen, Facebook natürlich auch und vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen bisher und Bis bald. Ja, ciao. Tschüss.